Just quite quickly, please.
Ja, sag einmal.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?
Ist denn schon wieder Big Show?
Wird ein Schiedsrichter verdroschen? Steigen sie empfundlich in die Goschen? Gibt's eine Massenschlägerei? Er ist immer live dabei.
Fast so heiß wie die Kufen vom Hackelschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller-Thomas, aber ganz sicher so lässig wie der Neureuther Felix. Hockt euch hin, vielleicht ein Weißbier oder zwei und auf jeden Fall ein paar Würst. Mit einem gescheiten Senf dazu. Muss kein Händelmeier sein. Kann aber.
Plötzlich müllert's vor dem Kasten, das Volk schreit Uwe, wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
Die Big Show. Jetzt!
Herrschaften, das ist die Big Show 720, Sportradio 300. Und 60. Pre, Toronto. Mehr oder weniger. Pre-Toronto wollte ich eigentlich sagen. Wenn dann die Lufthansa sich tatsächlich erbarmt, mich hinzubringen, eigentlich hätte ich schon am Mittwoch fliegen sollen. Dann die nette Mitteilung übrigens, der Flieger ist gecancelt. Doch am Donnerstag. Das meiste dieser Big Show ist am Dienstag aufgenommen. Das Schöne ist, Mittwoch konnte dann ein Football-Teil mit Andreas Renn und Nicolas Martin aufgenommen werden. Also das ist ein Benefit für uns alle. Aber schauen wir mal. Zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung sollte ich gerade im Flugzeug nach Toronto sitzen. Wo geht's heute los? Zwei Fußballteile zunächst mal mit Marcel Meinert von Sky, mit Hannes Herrmann von Sky und mit Tom Heberlein vom SID über die zweite Liga, nicht ganz, der Beginn ist ein bisschen global, aber dann gehen wir in die zweite Liga, zwei Teile. Teil 3, Oliver Fasnacht mit seinem Resümee zur Frauenfußball-Europameisterschaft. Dann ein Solo, zwei Soli quasi für Stefan der Voice Heinrich, zunächst zur Formel 1, Teil 5, dann ein bisschen andere Rennklassen, wie zum Beispiel die Formel E oder die DTM. Dann, wir haben sie die letzten 3-4 Wochen, glaube ich, zur Tour de France am Start gehabt. Jetzt wieder Sebastian Kaiser und Christoph Leuchtenberg. Kaiser war endlich in der Lage, auf seinem Handy über Zoom dazuzustoßen. Das ist natürlich überragend, dass er das geschafft hat. Wir haben es ihm nicht mehr zugetraut. Teil 7 dann, Tu Felix Austria Karve in dieser Woche, Roman Stelzel, den ich noch in Kitzbühel getroffen habe. Wir plaudern, ja, auch das darf am 31. Juli gemacht werden. Wir plaudern ein bisschen über das Skifahren. The Remains of the Week als Teil 8, dann Teil 9, der eben angesprochene Teil mit Andreas Renner und mit Nicolas Martin. Und hinten raus noch ein schöner Tennisteil mit Paul Häuser und mit Jörg Almaroth. Also alles drin, wie immer, nicht alles, aber vieles drin. In der Big Show 720. Los geht's. Herrschaften, das ist die Big Show 720. Ich freue mich tatsächlich auf den Start der zweiten Fußball-Bundesliga. Ich sage euch, wie es ist. Und drei Leute, die mehr oder minder aktiv, aber auch sehr passiv, du, mein lieber Tom Heberlein, damit zu tun haben werden. Oder auch aktiv. Tom, grüß dich erstmal vom Sportinformationsdienst, bekanntermaßen dem Club aus Nürnberg.
Zugeneigt.
Servus.
Ja, servus beieinander.
Dann, ich glaube, so entspannt wie seit Jahren nicht mehr, der große Marcel Meinert vor Beginn der Zweitligasaison. Servus, Marcello.
Hallo, moin.
Und ein Mann, der für Sky natürlich auch hier ganz genau draufschauen wird, das ist Hannes Herrmann. Servus, Hannes.
Hallo in die Runde, grüß euch.
Ich möchte, wenn ihr bitte erlaubt, trotzdem mit 1, 2, 3 schnellen Themen aus dem richtigen Fußball beginnen. Und das erste Thema, Marcel, ich weiß, you're not a betting man, aber wenn ich dir anböte, du zahlst mir 10 Euro,
ja,
zahl dir 50 Euro. Und die Wette ist folgende, du zahlst mir 10 Euro, wenn Julian Nagelsmann die WM 2026 mit Manuel Neuer als Nummer 1 Torwart beginnt und ich zahle dir 50, wenn er es nicht tut, würdest du auf diese theoretische Wette eingehen?
Das ist eine gute Frage. Da muss ich noch mal eine Nacht drauf rumschlafen. Ich tue mich überhaupt nicht leicht, was das angeht.
Ja, weil ich meine, Ter Stegen wird zum dritten Torwart degradiert. Es wird ihm also nahegelegt, dass er den Verein wechselt. Okay, jetzt ist er operiert worden, wenn ich es richtig verstanden habe. Wird im Herbst nicht spielen.
Ja.
Und ich meine, Marcel, drängt sich irgendjemand jetzt so auf, dass man sagt, okay, das ist der deutsche Einser-Goalie?
Ja, das wäre ein großer Umfaller von Nagelsmann. Das wäre einer von Neuer, wenn ich es bis zum Ende durchdenke. Also die Prozentchance, dass du vielleicht diese Wette gewinnen könntest, hat sich tatsächlich noch mal ein Stückchen erhöht. Ich glaube unterm Strich nicht, dass sie höher als 30% ist. Man hat jetzt den Neubeginn ausgerufen. Ich fände es sehr, sehr, sehr konsequent, wenn man das jetzt auch durchzieht, um einfach auch denjenigen, die danach rücken, zu vertrauen. Und wenn man dann mal alle zusammenpackt, dann hat man da schon ein bisschen Auswahl, auch wenn natürlich Manuel Neuer in Topform immer ein bisschen über allen steht. Die Topform und auch die Verletzungsfreiheit hatte er aber jetzt zuletzt auch nicht mehr. Deshalb würde ich die Wahrscheinlichkeit eher als eher gering einschätzen und vielleicht sogar eingehen auf die Wette.
Hannes, Meinung? Oder soll ich dich mit dem nächsten Thema konfrontieren?
Nein, nehme ich da ruhig mit rein. Ich finde, das ist auch wirklich eine spannende Frage. Und ich schätze Julian Nagelsmann tatsächlich auch so ein, dass er das eher nicht machen wird. Dafür hat er auch zu viele nach vorne gerichtete Entscheidungen getroffen, die im ersten Augenblick auch nicht jeder verstanden hat. Deswegen glaube ich, dass er auch da eher nach vorne denken wird. Und da wäre jetzt eine Rückholaktion von Manuel Neuer gefühlt auch nicht zum ersten Mal. Und die letzte oder das letzte große Turnier war auch schon diskussionbehaftet, was seine Performances anging. Wäre da, glaube ich, auch für ihn vielleicht medial ein zu großes Thema. Und dann schauen wir auch zurück auf die letzte Saison. Da war Manuel Neuer in Phasen wirklich gut. Wenn man auf die nackten Zahlen geschaut hat, war es von der Fangquote eher im unteren Bereich, im Bundesliga-Vergleich. Insofern könnte ich mir schon gut vorstellen, dass er da auf eine andere Lösung geht. Aber wie die dann aussieht, das finde ich tatsächlich auch echt schwierig. Ich meine, wer soll das dann wirklich machen? Weil in Reihe 2 oder sagen wir mal in Reihe 2,5, wenn wir Ter Stegen jetzt auch mit reinnehmen, sind etliche Keeper echt so auf einer oder einer ähnlichen Linie, auf einem Niveau, was die Einschätzung auch von außen angeht. Und da dann einen zu finden, bei dem man sagt, so, das ist jetzt unser Mann, hinter dem auch alle stehen, das stelle ich mir schon schwierig vor.
Ja, Tom, dich nehme ich nicht in die Diskussion, weil ich denke mir nur,
kannst du schon machen. Also ich zum Thema Rückholaktion sage ich nur eins, Toni Kroos.
ja. Den musste ich vorgestern auch denken, ja,
bitte. Und ansonsten, es drängt sich halt wirklich keiner auf, gell? Also ich meine, du kannst jetzt mit Oliver Baumann da reingehen, aber Oliver Baumann spielt nächstes Jahr außer höchstens dann bei Länderspielen nicht international. Alexander Nübe, ich bin von dem nicht so hundertprozentig überzeugt, und ob Marc-André Ter Stegen dann überhaupt mitfährt, das sei mal dahingestellt. Ich meine, wenn der jetzt 3, 4, 5 Monate ausfällt und dann vielleicht nicht mal einen neuen Verein hat und nicht mal regelmäßig spielt, wie kannst du das rechtfertigen, dass du den überhaupt mitnimmst? Also ja. Ich beneide Julian Nagelsmann nicht. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass er über alle Schatten springt, die es gibt, und dann vielleicht Manuel Neuer zurückholt.
Ja. 2018 hat Neuer, glaube ich, auch nicht viel gespielt vor der WM. Das lief ja dann sehr gut für die deutsche Fußballnationalmannschaft, wer sich erinnern kann. So, die zweite Frage geht jetzt zuerst an Hannes Herrmann. Was sagt es über die Bundesliga aus, beziehungsweise inwieweit hat sich Leverkusen aufgegeben? Es sind eh schon alle weg. Und dann sagt Granit Xhaka ja zu Manchester City. Nein, er sagt nicht, er geht zu Manchester City, er geht zum FC Sunderland, in Gottes Namen. Hannes, was sagt das über die Attraktivität der Bundesliga aus, oder sagt das mehr aus über das Bankkonto des Sunderland-Besitzers?
Ja, auf jeden Fall. Das sagt über das Bankkonto jeglicher Premier League oder jeglichen Premier League Teams was aus. Ich meine, auch Dorfclubs wie der AFC Bournemouth oder so, die sind steinreich. Und nicht nur aufgrund ihrer Eigentümer, sondern eben auch aufgrund, was da an TV-Geldern rüberkommt. Das wird für Granit Xhaka in seinem Alter nochmal ein extrem reizvoller Vertrag sein. Tja, und dann ist es eben die große Diskussion, ob das für ihn jetzt persönlich, sportlich menschlich wirklich so ausschlaggebend ist dieser Umbruch, dieser Neuanfang, wo er auch so ein bisschen gesagt hat, er hat da eigentlich gar keine Lust drauf, jetzt der Anführer zu sein einer Mannschaft, die sich nochmal ganz neu finden muss, so unter dem Motto, das hat er jetzt irgendwie gehabt und das hat gut funktioniert in Leverkusen, deswegen sieht er sich in der Rolle nicht mehr. Puh, das finde ich als Begründung einigermaßen schwierig, zumal wenn du ein Spieler bist, der einen langfristigen Vertrag in Leverkusen unterschrieben hat und so unfassbar riesig, also rein nominell ist der Umbruch jetzt auch nicht, weil die ein oder andere Stütze ja noch da ist. Wobei, wenn er jetzt derjenige ist, der geht, dann ist es halt mittlerweile doch ein XXL-Umbruch in Leverkusen.
Tja, Marcel hört aus, als ob sie sich aufgegeben hätten. Oder war Tom? Ich hab's.
Ja, ich finde es, also unabhängig davon, was gerade schon gesagt worden ist, was Granit Xhaka dazu geritten hat, zu einem Aufsteiger, der ja tatsächlich auch ein Abstiegskandidat ist. Also ich meine, das ist jetzt ja irgendwie, es ist jetzt ja nicht mal ein Mittelklasse-Club. Das ist, also man muss das nicht verstehen, wenn einer von einem Aufsteiger, der ein Abstiegskandidat ist, gefangen wird, obwohl er eigentlich Champions League spielen könnte. Also verstehe ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und unabhängig davon ist es natürlich auch aus Leverkusener Sicht ein ziemlicher Schlag ins Kontor. Ich meine, Erik ten Hag hat vor ein paar Tagen gesagt, also er geht jetzt mal fest davon aus, dass keiner mehr verkauft wird. Und jetzt ist er seinen Kapitän los und seinen letzten, sage ich jetzt mal, so richtigen Eckpfeiler los. Also salopp formuliert, der muss sich doch auch ein bisschen verarscht vorkommen, oder?
Kleines bisschen, vielleicht. So, die letzte Frage, Marcel, außer du hast auch noch zu Xhaka ein paar Anmerkungen. Luis Diaz scheint beim FC Bayern gekommen zu sein. Ich weiß nicht, wie ich dieses Zeichen deuten soll. Der Junge ist 28 Jahre alt, kein zukunftsorientierter Transfer, wie wir sagen, aber ich weiß nicht. Für die Bundesliga wird es allemal reichen. Ist das der fehlende Puzzlestein, der die Bayern nächstes Jahr dann zum Champions League Sieg treiben wird, Marcel? Was liest du in deinen Teeblättern?
Boah, finde ich auch ganz schwierig einzuschätzen. Aber du stellst grundsätzlich die richtigen Fragen. Wir werden es wie immer am Ende dann hinten raus wissen. Ich finde, es fühlt sich ein bisschen so an, als hätte man nicht mehr viel Besseres abbekommen, ohne Luis Diaz da jetzt zu nahe zu treten. Ich finde ihn einen herausragenden Fußballer. Das ist natürlich Bayern da ein ordentliches Risiko eingeht, ist klar, aber sie sind auch gezwungen, aufgrund der Kaderkonstellation, die sie jetzt haben, dieses Risiko dann einzugehen. Für Spieler, die dann nochmal 5 Jahre jünger sind, hätten sie dann definitiv die Barriere der Dreistelligkeit reißen müssen, was die Millionenablöse angeht. Das hatte sicherlich damit auch irgendwas zu tun. Ich bin gespannt, wie sich das dann am Ende taktisch ausgeht. Liverpool, glaube ich, hat ein super Geschäft gemacht. Insgesamt jetzt rund 20 Millionen mehr für ihn bekommen, als sie bezahlt haben. Damals vor, was war das, 3 Jahren ungefähr. Mats hat seitdem 29 Premier League Tore in 103 Spielen. Also ja, das ist Qualität. Und die wird man auch in der Bundesliga sehen, definitiv. Aber entscheidend ist ja, was macht das tatsächlich international für einen Unterschied? Und da, glaube ich, wird man erneut an Grenzen stoßen, auch mit Luis Diaz.
In der Champions League dann gegen Sturm Graz, wo Luis Diaz der entscheidende Mann sein. So, also, zweite Liga, Tom, wir machen dann eine Pause, aber vor der Pause, es gab Zweifel, auch Stefan Hempel hat diese Zweifel geäußert, der ja am 1. FC Nürnberg auch emotional und auch, ich glaube sogar, na, er wohnt glaube ich nicht mehr in der Nähe, aber jedenfalls, also Nürnberg ist auch dem Stefan Hempel nahe, dir natürlich auch. Es gab Zweifel an Miroslav Klose, sind die zu 100% ausgeräumt und mit welchen Ansprüchen geht der Club in die kommende Zweitligasaison?
Also bei mir sind die Zweifel nicht ausgeräumt, sage ich ganz offen. Ich finde, ja, sie haben ja letztes Jahr mal schon relativ schlecht angefangen. Also es war ja schon so, dass im Oktober die Frage im Raum stand, bringt's das noch mit Miro Klose? Also man hatte zwar nicht von Endspielen gesprochen in Nürnberg, aber es war schon klar, so kann es nicht weitergehen wie zu Saisonbeginn. Dann hat er hintereinander ein paar Siege eingefahren, alle gegen Mannschaften, die am Schluss weit hinter dem ersten FC Nürnberg gelandet sind. Also das war dann, da hat sich dann die Situation wieder etwas geklärt. Sie hatten zumindest mit dem Abstieg nichts zu tun, sind Zehnter geworden. Also das ist vielleicht auch das, was man erwarten durfte. Was Klose offensichtlich kann, ist, dass er irgendwie Spieler schon nach vorne bringt, dass das sehr attraktiv macht für andere Mannschaften. Die haben jetzt ja schon drei wirklich wichtige Leute verloren. Finn Jeltsch ist ja schon in der Winterpause zum VfB Stuttgart gegangen. Stefanos Tsimas ist weg. Ich muss immer schauen, dass ich die nicht verwechsel. Der Kaspar Janda ist weg. Jans Kastrup ist weg. Und wenn jetzt Kaspar Janda noch weggeht oder weggehen sollte, dann wäre das schon ein ziemlicher Schlag ins Kontor, muss ich sagen. Er muss halt wieder eine komplett neue Mannschaft aufbauen. Die Vorbereitungsspiele haben gezeigt, dass das ein harter und steiniger Weg ist. Zielsetzung hört man ja so, sie würden gerne so sich mal ein bisschen verbessern, also so Platz 7 oder so. Aber dazu müssen sie erstmal eine neue Mannschaft aufbauen und dazu müssen sie auch erstmal da eine homogene Einheit formen, die auch, wie soll ich es am besten sagen, die halt auch den Eindruck hinterlässt, dass sie Spiele dominieren kann, dass sie auch mal über einen längeren Zeitraum auf einem hohen Niveau spielen kann. Ich weiß immer nicht so richtig, ob Miroslav Klose da der richtige Mann ist. Mir kommt er halt immer so ein bisschen bieder rüber. Vielleicht tue ich ihm da Unrecht. Ich bin ja nicht in der Kabine dabei. Also ich glaube, wenn sie wieder Zehnter werden, werden sie gut bedient. Es wird viel vom Saisonstart abhängen. Ich meine, die spielen in Elversberg. Das ist jetzt auch nicht ein gemütlicher Wochenendausflug. Und gut, der Franke neigt ja grundsätzlich immer etwas zum Pessimismus und schon gleich gar, wenn es den Club angeht. Es wird keine leichte Saison werden und sie sollten vielleicht doch eher erstmal nach unten gucken, als sich davon blenden zu lassen, dass sie vielleicht Platz 7, 6 oder 5 oder um den Aufstieg mitspielen.
Hannes, Tom spricht davon, dass es kein einfacher Wochenendausflug werden wird. Gibt es sowas überhaupt in der stärksten zweiten Liga der Welt, wie mir Sky seit ein paar Tagen erzählt? Da gibt's doch keine angenehmen...
Die gibt's nicht mehr. Die entspannten Wochenendausflüge, die sind ja schon passé. Ja, bin ich gespannt, was in Elversberg passiert. Nach dem großen Umbruch, vor allem von Trainerseite, bin ich eher auch mal gespannt. Aber um auch noch mal kurz was zum Club zu sagen, ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Nun bin ich da emotional auch kaum verhaftet mit den Nürnbergern, aber mir haben die Spaß gemacht in der letzten Saison, muss ich wirklich sagen. Und ich fand schon, dass man ganz deutlich eine Handschrift des Trainers gesehen hat. Also man hat schon echt einfach gesehen, was der mit den Jungs geübt hat unter der Woche. Flache Kombination, viel durch die Mitte, viel durch die Halbräume, wenig so dauerhaftes Flanken von außen. Das wurde dann in der Rückrunde mehr. Ich finde, man muss zur Einschätzung insbesondere der Rückrunde dann auch dazu sagen, dass da eben wichtige Spieler entweder schon verwechselt wurden im Winter, wie Finn Jeltsch, oder fast die gesamte Rückrunde verletzt waren, wie Stefanos Tsimas. Also der stand ja gar nicht zur Verfügung. Dann hat sich, glaube ich, für die letzten 6-7 Spiele Jens Kastrup verletzt, was man dann auch sehr gemerkt hat. Kaspar Janda war zwischendurch angeschlagen. Also die haben auch schon ordentlich Pech gehabt mit ihren Jungs, was man dann dazu zur Einordnung ja auch sagen muss. Die haben denen richtig Geld gebracht und spielen bei nun Vereinen, die zum größeren Teil international spielen werden, wie Stuttgart und Brighton. Also ich finde, dass das ein spannendes Projekt ist mit Miroslav Klose. Ich mag den Fußball gerne, den er spielen lässt, und er hat ja gezeigt, dass er Talente weiterentwickeln kann, und das sollte aus meiner Sicht ja auch der Weg vom Club sein. Und wenn man jetzt die Kohle, die man gemacht hat, nicht in teure Spieler investieren möchte, dann sollte man wahrscheinlich als Nürnberg-Fan auch Geduld haben, bis sich da eine Mannschaft formt, die vielleicht länger als nur ein halbes Jahr zusammenspielt. Und dann kann da mittelfristig was entstehen. Ein Aufstiegskandidat sind die Nürnberger für mich auch nicht. Aber ich finde das grundsätzlich gut, was da im letzten Jahr passiert ist mit Miroslav Klose an der Seitenlinie.
Wir sind gar nicht mal so weit voneinander entfernt. Was ich halt was ich halt meine, und du hast jetzt diese vier Namen, die ich auch schon ins Gespräch gebracht habe, angesprochen, die sind jetzt halt gar nicht mehr da. Und die Rückrunde hat halt schon gezeigt, wie wichtig diese vier Spieler sind.
Und das stimmt, aber da kann der Trainer nichts für.
Da kann der Trainer natürlich nichts dafür, das ist schon völlig klar. Nur muss der Trainer halt, und das ist halt sein Job, muss halt dafür sorgen, dass wenn halt Leute ausfallen, dass es dann trotzdem halt noch irgendwie funktioniert. Und ja, der Club hat wirklich auch schönen Fußball gespielt, aber er konnte es halt nicht konstant durchziehen. Und am Ende, so blöd es halt jetzt klingt, und 5 Euro ins Phrasenschwein, am Ende zählt halt das Ergebnis. Und da fragt dann irgendwann mal keiner mehr danach, ob du Pech hattest, ob du jemanden abgeben musstest oder ob es aus Versehen 5 Stunden lang geregnet hat, bevor das Spiel angefangen hat. Das ist halt, ja, es sind Erklärungen, aber nach denen fragt halt am Ende keiner mehr.
Aber leider. Also ich will, es soll ja keine 1. FC Nürnberg Show werden.
Nein, doch, bitte.
Nein. Aber ich sitze auf Kohlen, ich muss da noch einmal rein, weil was erwartet man sich denn in Nürnberg, Tom?
Ja, also nix.
Und das ist in Ordnung.
Aber nein, ich erwarte ja nichts, um Gottes Willen.
Ich fand die Kritik an Miroslav Klose zum Beginn der letzten Saison, fand ich unter aller Würde. Der hat überhaupt keine Zeit bekommen, außer vom Verein, und war schon dreimal entlassen. Und dass jetzt diese Millioneneinnahmen getätigt wurden, ist auch ein Verdienst von Miroslav Klose. Ja, auch in der Rückrunde wäre sicherlich auch nach oben noch ein bisschen mehr drin gewesen. Da wurden dann Spiele verloren, die man nicht verlieren sollte. Erinnere mich an Regensburg beispielsweise. Da hätte man tatsächlich mehr konstant erwartet. Den Punkt kann man definitiv geben. Aber mit dieser jungen Mannschaft dann diese Werte rauszuholen. Und jetzt ist es ein Umbruch, der ist mindestens genauso groß wie im letzten Jahr. Und wer da jetzt, wenn tatsächlich irgendjemand sagt, also da erwarten wir jetzt aber einen Angriff aufs obere Drittel, wenn es klappt, ist schön, aber das kann ja nicht die Zielsetzung sein. Aus meiner Sicht ist der 1. FC Nürnberg, so wie er momentan aufgestellt ist, in dieser zweiten Liga im Mittelfeld genau richtig aufgehoben. Und wenn dann diese Mannschaft so viel Spaß macht, wie sie es getan hat letztes Jahr, finde ich, hat man eine ganze Menge erreicht. Und ja, dann fehlen am Ende 2, 3 Spiele, ob du ganz oben noch mit reinschmeckst oder nicht. Also ich wundere mich wirklich immer wieder über Erwartungshaltung rund um den 1. FC Nürnberg. Aber das kenne ich auch aus Hamburg. Das ist das nächste Mal.
Ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich streite das alles gar nicht ab. Ich wurde nur zu einer Einschätzung der Situation und meines Ausblicks gebeten, und deswegen sage ich ja, es wichtig ist, dass sie sich erstmal nach hinten orientieren, dass sie sich konsolidieren, und wenn sie am Ende wieder Zehnter werden, ist alles gut.
Ja, übrigens, in den letzten 5 Minuten ungelogen, wir nehmen gerade Leverkusen auseinander, wird mir zugeschickt, warum auch immer, eine Werbe-E-Mail, das Bayer 04 Auswärtstrikot, unverwechselbar Leverkusen. Sorry, es gefällt mir nicht. Es gefällt mir sogar so sehr nicht, dass wir jetzt eine kurze Pause machen in der Big Show 720 und dann gleich weitermachen mit Hannes Herrmann, mit Marcel Meinert und mit Tom Heberlein.
Hier ist Joachim Lambi und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 720, weiter geht es mit Tom Heberlein, mit Marcel Meinert und mit Hannes Herrmann. Und Hannes, Frage an dich, wenn wir Global Picture jetzt nehmen, aus der besten zweiten Liga der Welt, welche Mannschaft geht mit dem größten Rucksack an verpassten Chancen rein? Und I'm not a betting man, aber ich glaube, dass auf dieser Liste oder dass der Rucksack vielleicht in Magdeburg der schwerste ist. Sehe ich da was falsch? Siehst du einen anderen Verein? Ist es Düsseldorf? Wen siehst du da? Wer hat im letzten Jahr tatsächlich, der letzten Saison am meisten enttäuscht und müsste jetzt eigentlich liefern?
Naja, also enttäuscht hat Magdeburg nun gar nicht. Sie haben den Aufstieg am Ende verpasst. Das ist eine Saison gewesen, die toll war. Waren ja auch viele spektakuläre Spiele mit dabei. Ja, inwiefern man das, was in der letzten Saison da passiert ist, mit rübernehmen kann in diese, finde ich schwierig im Falle der Magdeburger, weil eben der Trainer weg ist, der ja auch schon einen durchaus auch ambitionierten, komplizierten Spielansatz pflegt. Da bin ich auch gespannt, wie er das mit Hannover 96 hinkriegt und wie lange das dauert, bis das dann funktioniert. deshalb habe ich die Magdeburger da oben, so wie in der letzten Saison, wo sich ja auch über Jahre mit Christian Tietz was entwickelt hat, habe ich ehrlich gesagt nicht auf dem Zettel. Die Düsseldorfer habe ich da schon viel mehr oben mit dabei, weil ja, die haben irgendwie sich so durchgeschnurrt durch gerade die Mittelphase der letzten Saison und da echt eine Chance verpasst. Aber die hatten wiederum ja auch noch dieses Drama aus der vorletzten Saison mit den Relegationsmatches in Bochum mit dabei. Aber da ist eben auch Konstanz angesagt. Natürlich verlieren die immer wieder gute Spieler. Aber sie haben das auf einem konstant hohen Level hinbekommen, da immer mit dabei zu sein rund um den Aufstieg. Und die habe ich in dieser Saison wieder auf dem Zettel. Ich finde, da wird insgesamt eine sehr vernünftige Arbeit gemacht in Düsseldorf.
Marcel, hau ruhig rein. Also Christian Tietz hätte ich mir für den SK Bundegammer Sturm Graz gewünscht. Aber sage ich sowieso in jeder. Na wirklich, wirklich. Ich halte ihn für ungemütlich. Aber ich halte ihn für einen sehr guten Trainer und ich hätte gern gesehen, dass aber Sturm wahrscheinlich verdient er in Hannover das Dreifache, was er bei Sturm verdient. Aber Marcel, bitte, wen hast du denn tendenziell als Nachfolger des HSV, als Aufsteiger auf deinem Zettel?
Ja, ich glaube, man muss Hertha BSC draufnehmen. Okay. Das ist, glaube ich, auch der eigens formulierte Anspruch. Bei Hannover ist es ähnlich. Jetzt auch nochmal auf dem Transfermarkt nachgelegt. Wie viele neue haben die jetzt? 16. Ich weiß gar nicht, ob der Trainer da jetzt mit eingerechnet ist. Der kann tatsächlich ein Trumpfass sein. Allerdings, ob er genau den gleichen Fußball dann aber in Hannover so spielen kann, bin ich tatsächlich auch sehr neugierig. Also Hannover, Hertha und dann finde ich, muss man auch den VfL Bochum auf diesen Zettel mitnehmen. Ein Dieter Hecking, der da sehr gute Arbeit leistet, der das Ziel Wiederaufstieg ganz fest im Blick hat. In Bochum ist das für die keine neue Situation, da verfällt keiner in Panik nach dem Abstieg. Und insofern kann ich mir gut vorstellen, dass da an den richtigen Schrauben auch gedreht wird, um da konkurrenzfähig zu sein. Ich scheue mich jetzt noch ein bisschen davor, die Kader tatsächlich wirklich komplett auseinanderzunehmen und zu bewerten. Dafür ist das einfach noch zu früh. Die Bundesliga ist noch nicht da. Wir haben noch 4 Wochen bis zum Ende des Transferfensters. Also da wird dann auf dem Grabbeltisch nachher noch so viel passieren, dass das, glaube ich, noch ein bisschen früh ist. Wir haben die Mannschaft mit dem höchsten Marktwert in dieser Liga noch nicht dabei.
Bitte, ja?
Das ist die KSV Holstein. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. In Kiel ist man realistisch genug, um dann zu wissen, man wäre mit einer ordentlichen Platzierung irgendwo zwischen 6 und 10 sehr gut bedient. Die Nummer ist spannend, weil man auch einige tatsächlich Spieler aus der Bundesliga halten konnte. Bernhardsson hatte eine tolle Schlussphase gehabt mit 5 Toren in den letzten 5 Spielen. Dann mit Terkelsen, einen guten jungen Mann, dazu bekommen. Defensiv war es auch ordentlich zuletzt. Ich glaube, dass man Holstein gar nicht mehr so unbedingt auf dem Zettel hat, aber dass sie durchaus dann eine gute Rolle einnehmen können.
Jetzt haben bitte.
Ich finde, es sind alle, das Bemerkenswerte bei der zweiten Liga, vor allem im vergangenen Jahr, war doch, wie viele Mannschaften bis 3, 4 Spieltage vor Schluss tatsächlich noch eine realistische Chance hatten, zumindest Platz 3 zu erreichen, wenn nicht sogar noch Platz 2 zu erreichen. Also ich finde, das ist eines der bemerkenswertesten Kriterien von der zweiten Liga, dass du immer Mannschaften hast, die relativ lange noch da oben hinschnuppern, und häufig sind halt auch Mannschaften dabei, von denen du es auch gar nicht erwartest. Also mindestens Dritter wird immer irgendeiner, den du vorher überhaupt nicht auf der Rechnung hattest. Also ja. Wer hat schon damit gerechnet, dass Elversberg da vorne rumturnt, gell? Also, und wenn du dir anschaust, die Tabelle am 31. Spieltag letztes Jahr, was da noch los war, wer da noch alles hätte aufsteigen können. Also das ist, und das macht ja auch den Reiz dieser zweiten Liga aus. Also einige werden wahrscheinlich Herzinfarkte kriegen, weil sie es gemütlicher hätten, aber ich finde das extrem spannend, wie breit diese zweite Liga aufgestellt ist und vor allem halt auch immer da Mannschaften dabei sind, die du überhaupt nicht auf dem Zettel hast.
Jetzt habe ich, als Marcel vorhin gesagt hat, der teuerste Kader. Hannes, dachte ich, vielleicht ist es Schalke, aber Schalke ist, glaube ich, die Mannschaft, die denn, wenn ich jetzt mal so kurz durchgehe, es müsste die Mannschaft mit dem größten Zuschauerschnitt sein, immerhin. Aber ich höre weder bei Tom noch bei Marcel, höre ich Schalke. Bei dir habe ich es auch nicht gehört, Hannes. Was ist mit Schalke?
Hörst du nicht, auch nicht bei mir. Wäre eine große Überraschung, wenn die wirklich ernsthaft ins Aufstiegsrennen eingreifen würden. Ich bin sehr gespannt, wie das mit dem neuen Coach funktioniert. Und auch da, ja, vor so einer Saison, man weiß, das wird die Mannschaft selbst nicht wissen und auch wir nicht. Wo stehen die Jungs? Wie fühlen die sich? Wird ja eine Formationsumstellung geben bei Schalke 04. Dreierkette ist in der Vorbereitung klar geworden bei Miron Muslic, dass er zunächst einmal hinten die Null halten will, dass er einen Fokus auf die Defensive, legt, aber auch auf eine aggressive, laufintensive Spielweise, ob da die Mannschaft dran so mitgeht. Da bin ich echt gespannt. Und bei Schalke ist es ja mittlerweile echt so, die haben finanziell so viele Einschränkungen aufgrund der hohen Verschuldung, dass die da echt nicht viel machen können. Und in diesem Sommer ist es ja auch nicht so, dass sich alle anderen Vereine die Finger lecken nach den Spielern von Schalke 04. Also da ist jetzt nicht unbedingt einer, der eine Mega-Ablöse bringen wird. Insofern sind denen transfermäßig echt die Hände gebunden. Da müssen sie kreativ sein. Und die Jungs, die sie jetzt holen, die müssen echt durchstarten. Das ist schon ein neuralgischer Punkt, finde ich, auch in der Entwicklung des Vereins. Die haben interessante Entscheidungen getroffen. Da gehört natürlich auch der neue Vorstand Sport, Frank Baumann, mit dazu. Da gehört auch der neue Trainer mit dazu. Ich bin total gespannt. Ich bin jetzt schon gespannt auf den Saisonstart am Freitag. Emotional wird es auf jeden Fall weitergehen bei Schalke 04. Tja, wie der Trainer sich dann präsentiert und mit der Mannschaft klarkommt, das wird echt spannend. Der hat ja davor in der Championship gearbeitet, in der zweiten englischen Liga, hat da den Abstieg mit Plymouth Argyle nicht verhindern können. Aber er hat immerhin gegen Liverpool gewonnen. Das ist ja auch was, ne? Das haben nicht so viele geschafft letzte Saison.
Hat Oliver
im FA Cup. Hat Plymouth Liverpool rausgehauen. Und Miron Muslic war der Trainer.
Okay, hat Oliver Glasner, nein, Liverpool hat er nicht geschlagen, aber Manchester City, wenn ich das jetzt hier noch auf dem Zettel habe.
Im FA Cup. Genau, im Finale. Ja.
Jetzt habe ich letzte Woche noch, Marcel, mit Tobias Drews gesprochen. Und Tobias Drews hat sich tatsächlich in München ins Auto gesetzt, um ein Testspiel von Eintracht Braunschweig in St. Johann in Tirol zu sehen. Ich meine, es spricht vieles dagegen, nach St. Johann in Tirol zu fahren, wenn Kitzbühel gleich nebenan ist. Aber okay, wenn Braunschweig heute in St. Johann spielt, warum nicht? Und ich glaube, wenn die Braunschweiger genau dort landen, wo der Tom die Nürnberger verortet hat, ungefähr Platz 10, dann wäre der Tobias sehr, sehr happy. Kannst du ihm Hoffnung machen? Die beginnen in Magdeburg am Sonntag um 13.30 Uhr, möglicherweise kommentiert von Marcel Meinert.
Nein, tatsächlich nicht kommentiert von mir. Ich kümmere mich um Holstein Kiel und Paderborn am Samstag. Und die Spielvereinigung Greuther Fürth, da zeigt für mich der Fight übrigens eher nach unten, gegen Dynamo Dresden. Das sind meine beiden Spiele dann am Wochenende. Boah, Braunschweig als Zehnter, das wäre aber auch eine Überraschung, muss ich sagen. Also
ja, nimmt auch einen 12. Platz. Ich glaube, Tobi nimmt auch einen 12. Platz.
Ja, mit Sicherheit. Also das fände ich wäre ein bisschen hochgegriffen. Ich glaube, wenn es dann 15 ist am Ende, dann werden sie sich schon wieder alle jubelnd in den Armen liegen und dann werden sie gut bedient. Ich sehe momentan nicht den großen Schritt nach vorne in dieser Mannschaft. Es sind wieder drei Stellen da, auf denen sie ändern müssen. Ja, Tempelmann, Hofmann, die zur letzten Winterpause gekommen sind, das hat definitiv Sinn gemacht. Aber also zwischen 13 und 15 und alles ist gut für Braunschweig. Viel mehr Fantasie habe ich nicht. Hängt viel ab tatsächlich dann auch vom Anfang. Ist das schon ein Derby in Magdeburg oder gerade wieder? Ich weiß es nicht. Aber so ungefähr.
Da fragt er, ich hoffe, ich bin nicht...
Nein, mit Hannover natürlich nicht. Dann das Derby ist natürlich Hannover, aber definitiv ein Nachbarschaftsduell.
Okay, gut. Gut, dass ich geografisch nicht gefragt bin. Und dann habe ich in München während des Tennisturniers mit Dirk Adam gesprochen, der, glaube ich, den hier Anwesenden auch bekannt ist, ehemaliger Zehnkämpfer, dann glaube ich bei Eurosport und jetzt bei Sports Illustrated. Und Hannes, dessen Herz schlägt für Dynamo Dresden. Er hat gesagt, er ist ein fairer Sportsmann. Wir haben im Mai gesprochen oder im April war es noch. Und er hat gesagt, er ist ein absolut fairer Sportsmann, aber wenn Dynamo Dresden schmutzig aufsteigt, nimmt das trotzdem. Hat Dynamo Dresden, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, Hannes, aber haben die Klasse, haben die Mannschaft, dass sie schmutzig in der zweiten Liga bleiben?
Ja, wer aus der dritten Liga hochgeht, der hat auf jeden Fall gute Voraussetzungen, sich auch schmutzig in der zweiten Liga zu behaupten. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe Dresden in der letzten Saison gesehen und zwar war das bei einem Pokalspiel. Das war ein Heimspiel gegen Darmstadt 98, die in dem Moment so gerade den Flow bekommen haben und den Drive mit Florian Kohfeldt. War ein richtig tolles Fußballspiel und da kann man sich dann wirklich auf Dynamo freuen in der zweiten Liga, weil es eine unfassbare Atmosphäre einfach hat, dieses Stadion. Es ist eine tolle Farbe für die Liga. Da haben sie, glaube ich, das Match in die Verlängerung gezogen und am Ende hat es dann doch irgendwie ganz krumm Darmstadt geschafft, aber die waren da schon, so wie sie gespielt haben, wie sie da aufgetreten sind, auf Augenhöhe mit dem Zweitligisten. Insofern kann ich mir das schon vorstellen, dass sie auch mit der Euphorie des Aufstiegs, auch wenn das sicherlich nicht alles wunderbar und fußballerisch wunderschön war, sind die so aufgestellt, dass ich denen zutrauen würde, die Klasse zu halten, ja.
Absolut spannend, wenn man das jetzt hier so anschaut. Also Schalke übrigens in der aktuellen Kicker-Tabelle ist Schalke letzter. Punkt gleich allerdings mit dem ersten Hertha. Ich glaube, das ist alphabetisch geordnet. Ich kann mich aber auch täuschen. Fantastisch. So, Marcel Meinert wird in den kommenden Tagen auch Toronto kommentieren, möglicherweise sogar auch ab und zu einen kleinen Blick nach Montreal werfen und über Tennis wird später gesprochen. Aber Marcel, Fußball am Wochenende, habe ich das richtig mitbekommen? Samstag also Paderborn gegen KSV und am Sonntag Spielvereinigung Greuther Fürth gegen Dynamo Dresden. Das bist du, ja?
Erstes in der Konferenz, zweites im Einzelspiel. Ja, wieder die Original-Sky-Konferenz jetzt in der zweiten Liga.
Sehr fein, sehr fein. Und Hannes, wo werden wir dich hören?
Ich habe die Ehre, am Freitag das Eröffnungsspiel der zweiten Liga zu kommentieren auf Schalke. Also Schalke gegen Hertha. Und am Samstag kümmere ich mich um Darmstadt 98 gegen VfL Bochum im Einzelspiel.
Habt ihr gut.
Naja, pass auf. So Gott will und so die Lufthansa vor allen Dingen will, werde ich da schon in Toronto sein. Deshalb die Frage an dich, Tom. Ich habe mir vorgenommen, die Blue Jays mir anzuschauen, natürlich live.
Mach das.
Ja, aber ich meine, ich brauche jetzt keine offensichtlichen Kandidaten. Gib mir bitte jenen Spieler, den ich jetzt noch nicht auf dem Zettel habe, den ich mir bei den Blue Jays zwingend genauer anschauen sollte.
Naja, gut. Also. Da brauchen wir kennen uns doch beide gut genug aus.
Dass aber Vlad Guerrero, mit dem musst du
ja nicht. Ja, das okay, ist schon okay. Richtig, ja.
Okay, gut. Dann werde ich mir den zu Gemüte führen. Herrlich. Also ich freue mich wirklich. Ich hoffe und sage unter der Hand, dass wie auch immer ich das technisch möglich machen kann, ich hoffe, dass mein VPN funktioniert und dass ich dann irgendwie einen Glanz auf den SV Elversberg gegen den Club zum Beispiel kriegen werde können. Danke Marcel, das danke Hannes, danke Tom. Wir machen eine kurze Pause.
Sehr gerne.
In der Big Show 720.
Ja, grüß euch, servus, jetzt Dominik Landerdinger und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 720, Sportradio 360. Weiter geht es. Wir bleiben beim Fußball und wie schon letzte Woche sprechen wir über die Frauenfußball-WM, EM wohlgemerkt, mit Oliver Fastland. Hallo, Oliver.
Hallo, grüß dich.
Ich habe nach der Auftaktniederlage der Engländerinnen gegen Frankreich, ich weiß nicht mehr, wo es war, gelesen, Überschrift, Titelverteidigerinnen kurz vor dem Aus. Und ich habe das nicht ganz verstanden, weil es gab ja Vierergruppen. Und ja, wenn man ein Spiel verliert, Das ist unschön, vor allem wenn es das erste Spiel ist, noch dazu gegen Frankreich. Irgendwo ein Erzrivale. Aber ich dachte mir, das ist ein kleines bisschen verfrüht. Jetzt haben die Engländerinnen ihren Titel verteidigt. Und Oliver, du hast mir vorab geschrieben, ich formuliere es so, du kannst sehr gut damit leben. Du freust dich für die Engländerinnen. Warum?
Ja, ich freue mich für die Engländerinnen. Ja, ich hatte dir das geschrieben heute. Und wir haben ja, glaube ich, sogar mit Anna bei unserem vorletzten Talk darüber gesprochen auch. Da habe ich England erwähnt, denen ich es zutraue. Und warum? Weil ich einfach finde, dass da eine Verkörperung von allem, was man beim Frauenfußball manchmal gar nicht so erwähnt und was auch so gegen die Klischees vieler Menschen im Kopf des Frauenfußballs passiert, passiert bei den Engländerinnen. Es ist eben nicht so, dass sie keine gute Psyche haben, dass das alles irgendwie hingenommen wird, dass man sich nicht wehrt, dass keine Intensität da ist, die Physis keine Rolle spielt, Taktik keine Rolle spielt. Also ich zähle Klischees auf sozusagen und Vorurteile, die du ja auch schon immer wieder mal angesprochen hast, dass du das gar nicht so siehst. Und England verkörpert all das eben nicht. Und ich freue mich für sie deshalb, weil sie es geschafft haben, in einem Turnier all das zu machen, was man eigentlich bei den Deutschen immer bejubelt, weißt du, auch bei den Männern zum Beispiel. Es geht immer um so Tugenden, ne? Und ich finde, dass England einfach den Weg weitergegangen ist und für mich auch tatsächlich verdient diesen Europameistertitel gewonnen hat. Wer zweimal in Rückstand gelegen ist und trotzdem immer noch bis zuletzt daran geglaubt hat und dann einen weiteren Rückstand, und in dem alle dachten, jetzt geht's dahin, sehr, sehr früh im Finale, auch da weiter daran geglaubt hat, das System durchgezogen von Wiechmann, mit einer Begeisterung, mit einer Leidenschaft, mit aber auch einer Ernsthaftigkeit und halt auch mit den diversen Spielerinnen, die das dann auch können. Also da muss ich sagen, das hat mich einfach imponiert und ich mag einfach den englischen Frauenfußball auch. Vielleicht liegt es daran, dass ich dir das so geschrieben habe.
Ja, also mir fehlt da natürlich der Einblick, selbst der Überblick. Ich habe in den letzten Tagen so viel Frauenfußball geschaut wie davor noch lange, schon lange oder noch nie. So rum ist richtig. Mir gefällt halt dieser ganze spanische Ansatz, egal ob es Männer oder Frauen sind, gefällt mir besser. Ich mag es einfach, diese virtuose Ballbehandlung, die bei Männern wie bei Frauen gegeben ist. Aber ganz ehrlich, ich habe mir das Spiel ohne Kommentar angeschaut, auch ohne böse Absicht, aber gleichzeitig war das Tour de France-Finale, dass ich musste eine Entscheidung treffen. Ich habe mich
Hast du gewürfelt?
Ich habe mich für das Tour de France-Finale entschieden und habe den Stream auf dem Computer nebenbei laufen gehabt. Ja, und ich habe kein Pferd im Rennen gehabt, aber wie du sagst, es ist absolut beeindruckend, dass die Engländerinnen gegen Schweden so spät, gegen Italien eigentlich noch später, den Ausgleich dann schießen und dass sie im Finale jetzt früher, dass ihnen dieser Ausgleich gelungen ist und dass sie halt auch, wie du sagst, Oliver, die waren so lästig, in a good way, also die waren wirklich lästig, dass die Spanierinnen da schon, die haben es natürlich erwartet, die Mannschaften kennen sich ja. Das war für mich am beeindruckendsten, ja, dass die wirklich nah an der Frau dran waren und einfach lästig waren. Und du hast gemerkt, es ist unangenehm, gegen die Engländerinnen zu spielen. Das hat mir geglaubt.
Ja, die Spanien-Thematik ist ja immer sehr, sehr speziell. Ja? Also man kann ja natürlich kann man sagen, man sieht technische Qualität, man sieht die das Besondere, das, wie du nennst es, virtuos, und man kann sich teilweise auch daran berauschen. Und jeder, der jetzt da anfängt, ein bisschen kritisch zu sein, wird, glaube ich, relativ wenig Echo positiver Hinsicht bekommen. Aber ich finde, man muss es trotzdem hinterfragen, weil wenn es schön ist, ist es gut, aber ist es produktiv? Hat es so funktioniert, wie sich die Spanierinnen das vorgestellt haben? Ist es so gut gewesen, wie die Spanierinnen es selbst dargestellt haben? Du hast dich ja auch einiges gelesen zu den Aussagen nach dem Spiel. auch schon so im ein bisschen im Sinne fast von Frankreich nach der Deutschland-Niederlage gegen Deutschland. Und da muss ich sagen, ihr könnt euch gerne daran berauschen an eurem Spiel, aber berauschend war es nicht. Denn es war ein Plan A, der funktioniert oder funktioniert nicht. Mir fehlt ein Plan B, mir fehlt einfach eine Durchschlagskraft. Das kann man kann sich ja nicht nur immer dafür feiern, dass man Kurzpässe spielt und letztlich dann, wenn es 1-0, 2-0 steht, locker auf 3-0, 4-0, 5-0 kommt. Aber dieses 2-0 ist nie gefallen. Sie haben es halt in dem Fall nicht geschafft. Sie haben nicht vorgelegt, nochmal nachgelegt. Denn das, was Sie alle gedacht haben, sicherlich, oh siehste, sie fängt ja früh an. So, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Heute hat Spanien die Topform. Heute sind sie genau da, wo sie bisher im Turnier vielleicht noch gar nicht so angekommen waren. Siehe Schwierigkeiten gegen Italien tatsächlich in einem Spiel, in dem es nur noch darum ging, ob sie Erster oder Zweiter werden. Da kann man noch sagen, ja, also da haben sie sich ja auch ein bisschen rotiert. Nee, haben sie gar nicht. Also auch die zweite Mannschaft, die keine zweite Mannschaft ist, da haben die Topstars haben alle gespielt. Das Mittelfeld war top besetzt, ja. Unter anderem vorne alles, was eingewechselt wurde, hat eine Riesenqualität, rein individuell, wie du es ja auch sagst. Gegen die Schweiz lange wirklich große Probleme gehabt. Wir haben darüber gesprochen, Deutschland Zentimeter im Netz hängen bleiben von Katakoi, da steht es 1-0 und Deutschland ist im Finale. Also irgendwie hat es ja nicht so funktioniert. Und es hat auch nicht funktioniert gegen Arsenal im Finale der Champions League für Barcelona. Und es hat auch nicht funktioniert beim Olympischen Spiel um Platz 3 gegen Deutschland. Und es hat noch nie funktioniert bei Europameisterschaften. Also wohin führt das alles? Und es führt letztlich dazu, bleibe ich dabei, dass da im Kopf am Ende dann doch auch was nicht funktioniert. Und das war meine These vor Beginn des Turniers, die ich jedem, der es hören wollte oder nicht hören wollte, eben so weitergegeben habe. Ich habe von Anfang an gesagt, kein Team hat mehr Druck als Spanien. Kein Team muss Europameisterinnen werden. Sie müssen es. Auch nach der Niederlage in der Champions League gegen Arsenal. Und das hat man gesehen, finde ich. Man hat es gesehen, als es nicht mehr Schönwetter war, kein Schönwetter-Fußball mehr möglich war. Und wie du sagst, England macht kein Schönwetter-Fußball möglich. Und dann hat man die Reaktion darauf gesehen. Und ich meine, die Elfmeter, muss man sagen, also das gehört halt auch dazu, ne? Und hat nicht funktioniert. Und hat ja auch gegen die Schweiz schon zweimal nicht funktioniert.
Ja, gut, da bin ich dann Ergebnissportler und sage, die Spanierinnen sind Weltmeisterinnen geworden. Waren jetzt im Europameisterschaftsfinale, haben dort ein zugegebenermaßen nicht gutes Elfmeterschießen hingelegt und waren mindestens ebenbürtig, wenn man die Statistik, okay, Torschuss ist nicht gleich Torschuss, ich weiß schon, zugrunde legt, was glaube ich 24-10. Also ich glaube nicht, dass Spanien in Staatstrauer verfällt, weil sie dieses Finale jetzt verloren haben. Das mit der Champions League, das glaube ich dir zu 100%, dass Barcelona da vielleicht ins Nachdenken kommen müsste. Aber ich sage rein vom Ergebnis her, ja, wahrscheinlich haben die Spanier den Druck gehabt, als Weltmeisterinnen auch Europameisterinnen zu werden. Aber ja, jetzt sind sie im Finale im Elfmeterschießen gescheitert. Das ist unschön, aber für mich kein Desaster.
Ja, Jens, das ist ein Riesenproblem für Spanien. Und das hast du auch allen angesehen. Das hörst du aus den Aussagen raus. Das ist schon nochmal eine andere Geschichte, weil sie sind noch nie Europameisterin gewesen. Finale zählt nicht für Spanien. Es zählt auch nicht Finale Champions League. Und das zählt alles nicht. Es zählt auch nicht der Weltmeisterinnen-Titel jetzt in dem Moment, wo es um die EM geht. Die Spanierinnen haben ein Selbstverständnis, dass sie dann den besten Frauenfußball spielen. Und du und andere bestätigen es ja auch immer wieder. Und da ist eben ganz klar, das hat man auch gemerkt und es ist auch völlig klar, dass wahrscheinlich die Trainerin, ich weiß nicht, ob es heute eine neue Nachricht dazu gibt, aber also die spielt um ihren Job und die hätte nach beim Aus im Viertelfinale oder im Halbfinale wäre die weg gewesen und ich sage, dass sie wahrscheinlich auch nicht haltbar oder zu halten wäre, jetzt nach dieser Niederlage im Finale. Weil du kannst ja alles schönreden, Statistik, ja, es gibt auch die Statistik, wenn man genau hinsieht, England kann 1 oder 2-0 sogar in Führung gehen, wenn sie es 1-0 relativ früh schießen. Die Engländerinnen haben nicht nur verteidigt, sie haben nach vorne auch gespielt, sie hatten ihre Chancen. Also diese klare Überlegenheit Spaniens gab es nicht. Und deswegen kann eigentlich in Spanien letztlich, auch wenn es knapp war, wenn man sagt, ja, Elfmeterschießen, aber das geht für das Selbstverständnis des spanischen Frauenfußballs, funktioniert das nicht. Und es funktioniert auch nicht als Selbstverständnis der einzelnen Spielerinnen. Und du kannst das nachlesen in vielen Aussagen eben von zum Beispiel Aitana Bonmatí, die natürlich die Spielerin des Turniers war. Und auch großes Kompliment, klar, noch mit Hirnhautentzündung, Meningitis im Krankenhaus gelegen vor dem Turnier, kurz vorher, erste Startelf-Einsatz im dritten Spiel dann gegen Italien. Und von da an, muss man sagen, hat sie das geprägt. Aber auch dieses nicht gut verlieren können, muss ich leider sagen, hat man bei den Spanierinnen raus. Sie haben sich beschwert über Chloe Kelly, vielleicht kommen wir dazu noch, über ihre Art des Jubels. Kann man nur sagen, naja, was habt ihr gemacht, als die Deutschen verloren haben, traurig im Bus gesessen sind. Ich will gar nicht das eine mit dem anderen vergleichen, sondern es ist schlicht und ergreifend, wer etwas tut, der bekommt eben eine Reaktion. Und ich finde, dass man es dann nachträglich sich nicht auch noch anders so äußern sollte. Ich finde einfach, dass die Art und Weise, wie sie verloren haben, auch dann eigentlich nicht sehr stilvoll gewesen ist. Und Enttäuschung hin oder her, aber das ist ganz klar. Das ist für Spanien mehr als nur eine Niederlage und du sagst, das ist halt knapp gewesen, aber nee, das ist selbst dem Selbstverständnis des spanischen Frauenfußballs. Das ist ein nächster extrem harter Schlag für sie, dass sie das verloren haben.
Gut, da bist du der Experte, da nehm ich dein Wort für bare Münze, wie sowieso immer.
Nein, bitte nicht. Nicht immer.
Ich hab den Jubel der Spanier nicht gesehen, weil ich den Stream vielmehr nach dem letzten Elfmeter dann beendet habe, um mich... Ja, es war natürlich ein schwieriger Tag für mich, weil der ASK Volzberg die Wiener Austria geschlagen hat. Eine Pokalsensation in Österreich. Ja. Also ich war sehr, sehr abgelenkt auch an diesem Tag.
Hey, der Jubel der Spanierin war ja nach dem Sieg gegen Deutschland.
Das ja.
Da haben wir ja, das hast du ja angesprochen beim letzten Mal. Am Bus vorbei tanzend und so weiter. Ja, und jetzt ging es eben darum, nach dem letzten verwandelten Elfmeter von Chloe Kelly, für mich auch übrigens eine der ganz besonderen Persönlichkeiten, wird auch ganz übel teilweise über sie geschrieben. Viele mögen sie gar nicht. Okay, das ist okay, aber wie man dann darüber schreibt, ist schon teilweise echt hart, schon zum Teil echt in der Hassschriften. Und das sollte man sich auch ein bisschen zurückhalten, finde ich, also was da zu lesen ist. Sie ist halt eine, und das ist das Schöne, was du gesagt hast am Anfang, sie ist eine maximal lästige Gegenspielerin. Ja, das muss man einfach sagen. Und auch da ist es halt so, wenn ich das so noch einwerfen darf, ohne Frage von dir, aber das ist tatsächlich dieses Lästigsein und diese Frage der Klischees. Ja. Die Klischees des Frauenfußballs, auch hier Chloe Kelly, polarisiert natürlich, weil sie all denen, die mit solchen vorgefassten Meinungen unterwegs sind, also auch dieses wenig Zweikämpfe, da ist ja gar nichts mal mit ein bisschen Feuer, ein bisschen Power drin, auch zwischen den Spielerinnen. Wo ist denn da so auch diese, finde ich, auch die Fiesheit zum Teil des Männerfußballs, wird dann auch gesagt, oder eben es ist keine Physis, da ist nichts irgendwie, dass sie sich auch mal ein bisschen gegenseitig provozieren und so. Und das alles Quatsch, weil das findet alles auch statt. Natürlich nicht in der Masse, aber es gibt sehr viele Situationen, in denen diese Spielerinnen dann auch so wirken. Und Chloe Kelly ist eine Spielerin, typisch so, man würde sagen, bei den Männern vielleicht so ein Sergio Ramos, wo man gesagt hat, den will man nie in der gegnerischen Mannschaft haben. Dir fallen sicher noch andere ein, Pepe, Gattuso früher. Und auch Thomas Müller ist einer, der maximal unangenehm für Gegenspieler sein kann, weil er sie totquatscht, weil er mit einer Geste, mit einer Mimik was auslöst. Und das ist Chloe Kelly. Chloe Kelly provoziert von ihrem ganzen Auftreten, von ihrer ganzen Art. Von ihrem Fußball bringt sie immer eine Dynamik rein. Sie ist wahrscheinlich eine der besten Einwechselspielerinnen, die es auf der Welt gibt. Und sie ist dann am Ende einfach die, die den Unterschied macht. Und also das ist für mich auch, also die Verkörperung des englischen Fußballs mit allem, was dazugehört, das ist für mich ganz klar Chloe Kelly. Ich mag Menschen mit Ecken und Kanten, ich mag sie. Und ich finde sie einfach eine ganz große Persönlichkeit. Auf eine andere Weise natürlich als die Künstlerinnen, als die natürlich dann auch oftmals den Glanz abbekommen, ja. Aber Also Chloe Kelly hat auch in diesem Finale fast alles wieder verändert.
Also in meiner kleinen Blase, die ich in den sozialen Netzwerken habe, wurde Chloe Kelly gefeiert.
Ja, das ist schön.
Von den wenigen. So, jetzt ist Abschluss und Ausblick. Deutschland bewirbt sich 2029 um die Austragung der Frauenfußball-Europameisterschaft. Deutschland ist ein viel größeres Land als die Schweiz, hat auch Stadien, die in der Größe der Schweiz sind, hat viel größere Stadien. Gibt's irgendetwas, ja, lässt sich irgendwas übertragen von dieser Europameisterschaft in der Schweiz? Gibt's, Achtung, ganz, ganz furchtbares neues deutsches Wort? Nein, ich sag's gar nicht. Hat Deutschland, hat der DFB irgendwo das lernen können, wie er die Europameisterschaft 2029 dann vielleicht noch ein kleines Eizerl besser macht oder größer macht als die Schweizerinnen?
Hast du das Wort jetzt gesagt oder hast du es nicht gesagt?
Ich habe es nicht gesagt.
Ja, schade, ich würde so gerne wissen,
was das ist. Ein Learning. Was ist das Learning? Was ist das Learning für den DFB?
Ich liebe dich für diese Aussage. Nur das Learning. Stimmt, schlimm, gell? Learn, überall gibt's. Sehr schön. Ach du, da gibt's ja auch, also es gibt wirklich sehr unterschiedliche Stimmen zu dieser EM in der Schweiz. Die meisten sind sehr, sehr positiv. Dann habe ich ein bisschen was gelesen in die Richtung, muss man jetzt aber auch sagen, vielleicht waren die Stadien zu klein. Da kann man natürlich auch sagen, Stadien waren voll, aber hätte es noch mehr Zuspruch oder es gab mehr Zuspruch, vielleicht hätte man noch mehr Menschen die Möglichkeit geben müssen. Das kann man, kann das glaube ich immer von beiden Seiten sehen. Ich persönlich bin ein Fan davon zu sagen, wenn Stadien voll sind, ist mir egal, wie groß sie sind. Hm. Wenn sie groß sind, ist es für die Bühne Frauenfußball großartig. Das ist aber auch für jeden Sport großartig, wenn Stadien voll sind. Und klar hätte man vielleicht auch gerne in Stadion mit 50.000 oder 60.000 Fassungsvermögen gespielt. Wir, das heißt alle, die in Deutschland dann dafür sorgen werden, dass es eine entsprechend auch spektakuläre EM wäre, würden sicherlich dann auch dafür sorgen, dass diese großen Stadien so wie bei den großen Stadienspielen in der Bundesliga sehr gut gefüllt wären. Also ein Pokalfinale, dann das ja auch vor knapp 60.000 in Deutschland stattfindet, das Pokalhalbfinale, das vor ausverkauftem Haus in Hamburg stattgefunden hat, viele andere große, das sind ja dann immer diese besonderen Spiele in den großen Stadien, gab es in Bremen, gab es in Köln, gibt es in München und so weiter und so weiter. Das wäre wahrscheinlich ein weiterer Rekord und wir würden da sicherlich großartige Situationen erleben. Aber es ist trotzdem so, dass die Schweiz all diese Stadien halt gut ausgewählt hat. Ja. Und es waren glaube ich nur zwei Spiele nicht ausverkauft. Wir haben Rekordzahlen bei dieser EM. Man hat England nochmal getoppt, 657.291 verkaufte Eintrittskarten. Mit jeder Eintrittskarte war die Nutzung Schienennahverkehrs und Personennahverkehrs war möglich und nicht nur Nahverkehrs, sondern es sind Menschen durch die ganze Schweiz mit ihrem Ticket gefahren, haben sich zwischen den Spielen an ihrem Ort, an dem sie waren, eben die Schweiz angesehen sind. Und das sind immerhin Fahrten, die normalerweise so 50, 60 Schweizer Franken umgerechnet gekostet hätten, Euro gekostet hätten. Also ich finde, da hat man wirklich ein super ganzheitliches Konzept auf die Beine gestellt. Davon kann jedes Austragungsort lernen. Und ich denke, es würde Deutschland auch extrem gut zu Gesicht stehen, das mit aufzunehmen, dass die Menschen das Land, das Gastgeberland kennenlernen können, ohne sich große Gedanken darüber zu machen, ob das in ihrem Budget noch vorhanden ist. Generell Eintrittspreise zum Beispiel. Ich habe von allen gehört, die dort waren, dass es eine immense Top-Organisation war. Da hat alles funktioniert. Auch wenn man liest, dass zum Teil Pressevertreterinnen und Pressevertreter nicht immer Platz gefunden haben auf den Pressetribünen, weil es halt auch kleinere Stadien waren. Davon kann man vielleicht lernen, sicherlich das noch ein bisschen besser zu organisieren. Und ansonsten sollte einfach Deutschland in diese Bewerbung alles reinlegen, was wir haben. Sehr gute Stadien, eine schöne Infrastruktur, und auch eine große Begeisterung für den Frauenfußball. Dann denke ich, wird das sicherlich eine gute Bewerbung sein, aber es wird gute Mitbewerber auch geben. Und dementsprechend, ja, dürfen wir sehen, wie sich das in der nächsten Zeit noch weiterentwickelt und hier jederzeit gerne weiter auch über das sprechen, was sich entwickelt, aber halt auch vielleicht in einer anderen Sendung mal immer noch auch kritisch über das, was noch zu entwickeln ist, weil es ist ja nicht so, dass sich jetzt alles so entwickelt hat, dass man sagen kann, der Frauenfußball boomt. Du hast ja in der letzten Sendung auch mal angesprochen, wie ist es denn in Deutschland? Und natürlich gibt es Spiele mit weniger Fans, mit kleineren Stadien, die auch nicht gut gefüllt sind. Muss man alles sagen, es geht um Equal Play und nicht um Equal Pay, weil erst kommt Equal Play und so weiter. Ne? Also das sind alles so Sachen, über die wir, glaube ich, schon auch nochmal sprechen können. Aber so insgesamt, und jetzt komme ich zum Ende, ja, man kann von der Schweiz was lernen, aber vor allem kann man sich bei der Schweiz bedanken und allen, die das möglich gemacht haben, auch für wunderschöne Postkarten-Einstellungen bei den Übertragungen. Ich finde, das hat auch schön ausgesehen. Wie hat es dir gefallen? So stelle ich mir das vor, wenn das auch in Österreich zum Beispiel stattgefunden hätte. Hätte man auch traumhaft schöne Bilder gemacht.
Ja, und das Schöne bei dieser Veranstaltung ist, da kommen wir jetzt wieder ganz an den Anfang zurück. Ich glaube, da haben wir mit Marc Heinrich und mit der Annach oder was. Ja, jedenfalls, das mit 16 Teams ist das halt eine Veranstaltung, die auch wirklich tatsächlich sogar ein Land wie Österreich stemmen könnte. Alles andere, diese aufgeblasenen anderen Veranstaltungen mit 24, 32 und wie viel haben wir jetzt in den USA, dann sind schon 48er für die verdrängt Mannschaften, das ist halt dann immer schwieriger. So, Oliver, ganz, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Mit dem Fußball für die Big Show 720. Kurze Pause, dann machen wir weiter.
Hi, hier ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 720. Es geht weiter mit dem Motorsport. Heute ein Solo für Tübingen, ein Solo für Stefan der Beuys Heinrich. Grüß dich, der Beuys.
Ich grüße dich. Ja, du kannst mich heute Boris Herrmann nennen.
Ja, ich hoffe, du musst nicht auf, ich weiß nicht, wie viel Meter hohe Masten klettern, um irgendwelche Havarien zu beseitigen. Weil das, ich habe dieses Buch gelesen und mir ist beim Lesen teilweise schlecht geworden, wie der beschrieben hat, wie er sein Boot wieder zusammenflicken musste. Das war echt beeindruckend.
Ja, mitten im Sturm. Es ist ein Wahnsinn.
Ja, tatsächlich.
Ein wahnsinniger Sport und eine unglaubliche übermenschliche Leistung.
Ja, das muss man erstmal aushalten. Auch wenn er eben natürlich mit seinem Team verbunden war, aber so einfach. Ja, also ich möchte es nicht nachmachen. So. Apropos nass, apropos Regen, der große Gleichmacher, aber der Voice, dieses erste Mal war ich froh am Sonntagnachmittag, dass überhaupt gefahren wurde, weil um 15 Uhr, als die beiden Runden, ich glaube zwei oder waren es vielleicht drei, hinter dem Safety Car gefahren wurden, dachte ich mir schon, das ist wie vor ein paar Jahren, als kein Rennen stattfand. Es ist dann trotzdem gefahren worden, aber darf man als Resümee sagen, in Spa-Francorchamps, das ist ja nichts los gewesen. Man sagt Regen, der große Gleichmacher, aber Verstappen kann Leclerc nicht überholen, Hamilton kann Albon nicht überholen. Es war nichts los.
Ja, es war ziemlich öde. Da gebe ich dir recht. Wobei man immer sagen muss, an das Zitat, in ein Wanderer gehst du nach Spa, dann weißt du, was dich erwartet. Also diese Wetterkapriolen haben wir zu den verschiedenen Zeitpunkten schon gehabt. Das war ja mal im Frühsommer, das war im Sommer, es war mal im Herbst. Dass du an drei Wettkampftagen, Freitag, Samstag, Sonntag, alle vier Jahreszeiten hast, ist eigentlich normal. Es ist ja ein länger gezogenes, die Ardennen-Mittelgebirge von der Eifel. Und ähnliches Wetter haben wir eben sehr oft auch in der Eifel. Und auch dort hatten wir ja sehr oft Formel 1 Grand Prix, die oft eben auch vom Wetter beeinflusst worden sind. Ich erinnere mich da noch an viel vor einigen Jahren, da war ich sogar Streckensprecher. Da ist Markus Winkelhock damals im Spiker. Hat eine Runde geführt, bevor sie wieder abgebrochen haben, weil unter anderem Hamilton und Co. damals im Mercedes sich in der ersten Kurve abgelegt haben und dann die Autowracks quasi hochkant gestapelt waren, weil es war Aquaplaning und nur das Spiker-Team hatte sich mit einem benachbarten Bauern kurz geschlossen. Der hat an den Himmel geguckt, hat gesagt, das wird gleich so, das Wetter. Und alle anderen haben sich auf dem Wetterradar und die ganzen Wetterspezialisten verlassen und haben falsch bereift. Und nur das Biker-Team mit Markus Winkelhock hatte das mit den Reifen richtig gemacht. Also das kann da immer passieren. Es war, glaube ich, hauptsächlich das Problem mit dem mangelnden Überholen, dass tatsächlich man einfach aufgrund der unklaren Situation ein bisschen gambeln musste mit dem Setup. Und bei zum Beispiel Max Verstappen, der ja in Spa auch schon fantastische Siege geholt hat, und dem man das zugetraut hätte, die überlegenen McLaren von Piastri und Norris vielleicht zu stellen, vielleicht ein bisschen zu fordern, die haben einfach das falsche Setup gewählt. Das, am Samstag hat das noch funktioniert im Sprint. Ja. Wir haben es gesehen, da konnte beide Papaya-Renner bügeln, sich einen Sieg holen. Das war gut für den neuen Teamchef Lauri Mackins. Das war für den toller Einstand. War so nicht zu erwarten, aber am Sonntag war es dann wirklich eine Prozession. Und dann gab es noch die ewigen Diskussionen. War das tatsächlich schon am Anfang zur ursprünglich gezeiteten Startzeit, war es da im Grunde schon fahrbar? Ich fand tatsächlich, aber ich war nicht vor Ort, Jens, das muss man dazu sagen, dass man zumindest hätte noch 4 oder 5 Runden hinter dem Safety Car fahren können und dann das Rennen freigeben können. Ich weiß nicht, wie viel es Aquaplanings war. Ähnliches hat ja nun auch Max Verstappen und Dr. Helmut Marko gesagt, unter anderem im ORF. Ich glaube schon, dass man zu sehr auf Nummer sicher gegangen ist und quasi diese Stunde gewartet hat, bis es fast abgetrocknet war. Wir wissen, dass wir tatsächlich im Regen auch schon haarige Momente hatten, auch schon Unfälle. Aber ich weiß nicht, ob man tatsächlich sagen muss, Formel 1 ist jetzt eine Trockenveranstaltung. Wir warten immer, bis es trocken ist. Im NASCAR-Sport ist das so in den USA über dem großen Teich, dass die tatsächlich, sobald ein paar Tropfen kommen, im Oval nicht fahren können. Das hängt mit dem Banking, mit den Steilkurven zusammen. Aber in der Formel 1 sollte man auch bei Regen eigentlich fahren können. Diese Regenreifen sind teilweise sensationell. Ich fand tatsächlich, dass die Rennleitung da ein bisschen übervorsichtig war und uns leider noch eine gute Show hat erwarten lassen. Also es war ein Jammer. Ich glaube tatsächlich, Max hätte im Regen da richtig vorne mitmischen können und wir hätten deutlich mehr Überholmanöver gesehen, trotz der eingeschränkten Sicht durch die aufgewirbelte Gischt.
Ja, also man hat natürlich gesehen in der Eau Rouge, in dieser kleinen Bänke, dass sich das Wasser dort sammelt. Und was ich auch nett gefunden habe, dass man genau einen dieser Wegen um den Parcours geschickt hat, der, glaube ich, der hat das Wasser rausblasen wollen mit seinem, ich weiß nicht genau wie, der hat ein bisschen ausgeschaut wie ein Staubsaugerwagen, aber das war...
Der Blower.
Der Blower, genau, der Blower. Und da denke ich mir, okay, wenn ich einen Blower habe, dann bitte 10 und nicht einer, weil einer dann, das bringt gleich gar nichts.
Das bringt nichts, nicht bei 7 Kilometer Streckenlänge. In Amerika haben sie es tatsächlich pro NASCAR-Rennen und pro IndyCar-Rennen im Übrigen auch, haben die, ich glaube, 8 oder 9 Blower und die können tatsächlich was bewirken. Wie gesagt, in Spa ist es nicht unerwartet, da hätte man sich besser drauf einstellen können. Und mein Eindruck, mein subjektiver Eindruck war, sie waren ein bisschen übervorsichtig, man hätte früher starten können.
So, und nicht übervorsichtig und endlich mal belohnt dafür, wurde nach einem furchtbaren Sprintrennen, nach einem furchtbaren Qualifying Lewis Hamilton immerhin, weil der ganz weit hinten gestartet ist und dann als erster auf Slicks gewechselt hat. Und ich lese jetzt auch öfter, der große Durchbruch fehlt noch. Ja, und Hamilton selbst sagt, es hat ganz große Fahrer gegeben, die bei Ferrari waren, aber nicht Weltmeister geworden sind. Und er möchte dann nicht dazugehören, er möchte mit Ferrari Weltmeister werden. Aber Stefan, das Auto gibt das nicht her. Weder für ihn noch für Leclerc, dass die Weltmeister werden.
Also in diesem Jahr ohnehin nicht. Das war aber, glaube ich, nach einem Drittel der Saison auch schon klar. In den ersten 4, 5 Grand Prix war klar, dass Ferrari diesen erwarteten und erhofften Schritt nach vorne technisch nicht gemacht hat. Wie du selber sagst, sogar der Mann, der seit Jahren jetzt im Team ist, um den sich eigentlich alles dreht, Charles Leclerc, über dessen fahrerische Qualifikation wir, glaube ich, nicht zu reden haben. Der hat Weltmeisterpotenzial, kriegt's nicht gebacken. Und Ferrari tatsächlich, seit Jahrzehnten haben wir immer das Problem mit der Führung. Und mit vor allem der Führung jetzt nicht als Renndirektor oder als Teamchef, sondern das Problem, dass immer wieder in regelmäßigen Abständen die Führungsetage ganz oben, also in diesem Fall war es ja oft von Fiat oder jetzt von Stellantis, die Oberbosse, dass die unter dem Druck der wilden italienischen Medien und der Öffentlichkeit dann tatsächlich Personalentscheidungen treffen und auch die Teamchefs auswechseln, so wie du es im Grunde im Profifußball hast. Wenn irgendwas nicht optimal läuft, wird der Trainer, der Coach rausgeschmissen, weil das billiger ist, als die Mannschaft auszuwechseln. Und das, den Eindruck hat man tatsächlich bei Ferrari auch, dass da viel zu viel Nervosität da ist bei Personalentscheidungen. Man muss die mal wirklich über Jahre arbeiten lassen. Denken wir an Michael Schumacher, der ja 5, 6 Jahre auch gebraucht hat, unter Jean Todt, unter Ross Brawn, dann eben mit einer stabilen Führungsriege, Rory Byrne als Aerodynamikchef. Die haben da 5, 6, 7 Jahre gearbeitet, viele Rückschläge erlebt und dann hat es funktioniert. Und es kam ein Sieg nach dem anderen, ein Titel nach dem anderen. Seitdem gab es das bei Ferrari nicht und ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem. Die bringen wahnsinnige Unsicherheit rein in die Mannschaft. Da ist keiner, der wirklich Selbstvertrauen hat. Und die guten Leute, die dann nach einer Weile merken, es wird deswegen nichts, weil wir gar keine Zeit haben, die gehen dann irgendwann weg und nehmen andere Angebote an. Also das Team schwächt sich quasi selbst.
So, und irgendwie hat sich jetzt nach sehr, sehr guten Wochenenden, zumindest was Nico Hülkenberg angeht, eigentlich auch das Sauber-Team ein bisschen selbst geschwächt, weil die haben Hülkenberg reingeholt als eigentlich einzigen, also doch in den Punkten lag. Und es mag schon sein, dass er danach ein bisschen die besseren Reifen gehabt, aber er ist nicht mehr zurück in die Punkte gekommen. Das war also ein taktischer Fehler, der Voice, wenn ich das
richtig. Das war ein taktischer Fehler, aber es ist klar, das haben sie im Grunde bei Ferrari und bei anderen Teams eben auch gemacht, dass wenn du zwei Fahrer hast und du nicht genau weißt, was jetzt tatsächlich auf der Strecke draußen wettermäßig passiert, welche Rahmenbedingungen es gibt, dass du die Strategie splittest, dass du zwei verschiedene Wege gehst, um die besten Karten für die jeweilige Option zu haben. Das heißt, du probierst mit dem einen Fahrer, in diesem Fall Gabi Bortoleto aus, diesen letzten Stopp zu vermeiden und mit Hülkenberg sagst, da machen wir das so. Das ist in gewisser Weise eine Art Würfelspiel und in diesem Fall hatte tatsächlich Nicolas halt das schlechtere Ende für sich. Es war ein paar Mal in diesem Jahr schon, dass er das bessere Ende für sich hat. In diesem Fall war das, glaube ich, dem Sauberteam nicht vorzuwerfen, dass sie zweigleisig gefahren sind, weil du einfach ein bisschen im Nebel stocherst und nicht wusstest, welches Setup ist das Richtige und welche Strategie bringt uns nach vorne und lässt uns auch vorne in die Punkte fahren.
Ja, und es war ja auch spannend zu sehen, wie es McLaren gelöst hat, dass Lando Norris den harten Reifen bekommen hat und Oscar Piastri den Medium-Reifen, der sich dann aber, wie sich herausgestellt hat, sind alle mit Medium nach Hause gefahren. Und eigentlich, obwohl er er hat das Rennen natürlich am Sonntag gewonnen, obwohl er im Sprint ja eigentlich keine Chance hatte irgendwie. Oder denkst du, dass er nichts riskiert hat am Samstag, der Oscar Piastri? Hätte er eventuell mehr riskieren müssen gegen Max Verstappen oder war es ihm in erster Linie wichtig, dass er vor Lando Norris bleibt?
Also was ihn natürlich den beiden McLaren-Piloten mit dem momentan deutlich überlegenen Auto immer in den Ohren liegen wird, ist das Teammanagement. Das ist gar keine Frage. Die werden sagen, also das, was wir in diesem Jahr ja schon mal hatten, nämlich Kollisionen untereinander, das ist dringendst zu vermeiden, liebe Freunde, sonst ziehen wir euch an den Ohrwatscheln und zwar bis dann ins Fahrerlager. Also ich glaube, dass er nicht so viel riskiert hat und dass er weiß, es gibt da ja auch quasi im Sprint relativ wenig Punkte, warum da ein Risiko eingehen. Er hat das sehr konsequent in der ersten Runde am Sonntag gemacht. Er hat gesagt, ich habe eine Chance wahrscheinlich am Start. Und das hat er fantastisch vorbereitet, Oscar Piastri, das Überholmanöver an Lando Norris am Ende der Camel Straight vor Lecombe. Und da hatte Lando keine Chance und dann im Rennen eben auch nicht mehr, musste hinterherfahren. Das ist immer noch ein sehr spannender Zweikampf, ein Duell, bei dem ich momentan sagen würde, obwohl sogar Piastri jetzt einen kleinen Vorteil hat und obwohl man ihm zuschreibt, dass er einfach nervlich stärker ist, sich selbst auch nicht so viel in der Öffentlichkeit hinterfragt wie Lando Norris, der sich ja manchmal tatsächlich an den Mikrofonen der Journalisten selbst kasteit und zu kritisch mit sich umgeht, glaube ich, ist es immer noch komplett offen. Das wird Rennstrecken geben, bei denen der Lando Norris eben, wenn man auch Zauberrunden und Zauberrennen hinkriegen wird. Und es wird Piastri-Strecken geben. Immer noch zu sagen, dass wenn man die beiden vergleicht, ist tatsächlich zu sagen, dass Piastri deutlich weniger Erfahrung hat. Also der Mark Webber hat vor ein paar Jahren gewusst, warum er diesen jungen Oscar Piastri damals zu Formel-2-Zeiten als Manager unter seine Fittiche genommen hat. Das ist schon ein großer. Und wenn er in diesem Jahr nicht Weltmeister wird, dann hat Piastri alle Chancen, das in Zukunft, mittelfristiger Zukunft zu werden. Das ist einer, der ganz nach vorne gehört. Überhaupt keine Frage. Und es ist gut für die Formel 1. Wir haben ja in diesem Jahr, lieber Jens, tatsächlich mal einen Schwung von jungen Piloten endlich mal wieder bekommen. Das war dringend notwendig. Nicht nur jetzt Bortoletto und Co., sondern eben auch jetzt in den letzten Jahren mal ein Piastri bekommen. Und das war notwendig, dass für diese älteren Herren, und das meine ich jetzt überhaupt nicht despektierlich, aber wer braucht jetzt im Grunde noch diesen farblosen Bottas und Co.? Da werden ein paar Bottas-Fans aufjaulen. Aber wir hatten einfach ein paar Alltimer, die eigentlich in der Formel 1 nichts mehr verloren hatten. Das sagt im Übrigen auch sehr schön Sebastian Vettel in einem großen Interview mit Automotor und Sport, der da auch erklärt, warum die Formel 1 für ihn nicht mehr in Frage kommt und warum er ganz sicherlich auch nicht Dr. Helmut Marko am Kommandostand von Red Bull ersetzen wird. Es ist ihm einfach zu viel Reiserei. Und da hat er aber auch gesagt, es ist dringend notwendig, dass so alte Nasen wie ich selbst irgendwann einsehen, es kommen junge Leute, die sind schnell, die haben noch was zu beweisen, die sind kostengünstig, die haben noch keine Rekordgagen, denen muss man dann Platz machen und denen wollte er jetzt in der Formel 1 auch Platz machen.
Ja, so Reiserei ist ein gutes Stichwort, da kommen wir gleich drauf zurück. Ich bin am Montag ins tiefste Österreich gefahren über die Pyrn-Autobahn, die es gar nicht war, aber zwischen Passau und Linz habe ich zunächst 4 Trucks überholt von den Racing Bulls, die wirklich auch brav hintereinander gefahren sind. Und dann war ein bisschen komisch, weil ich habe auch einen Truck von McLaren überholt. Entweder ist der vorausgefahren oder die anderen 3 sind mir voraus, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Racing Bulls mit 4 Trucks unterwegs sind und McLaren nur einen haben. Aber
ganz sicherlich nicht.
Ja, auf dem Weg nach Ungarn natürlich.
Also, ja, genau, so ist nach Budapest.
Budapest, wo sie auch wieder, wo eine Prozession droht, das schauen wir uns mal. Kurze Pause mit der Voice. 1, 2 Themen gibt es auch außerhalb der Formel 1, die wir noch kurz anschneiden wollen.
Hallo, hier ist Ruth Kroll, Ihre Sportradio 360.
Big Show 720, weiter geht's mit Stefan The Voice Heinrich und die MotoGP macht Pause, die DTM, zu der kommen wir gleich, macht auch Pause, möchte aber immerhin bald mit einem Kalender für 2026 rauskommen, aber The Voice, die Formel E hat noch, ruht noch nicht. Allerdings, wir wissen ja seit Berlin-Tempelhof, es ist alles entschieden.
Na, da war zumindest die Fahrermeisterschaft entschieden. Jetzt waren tatsächlich noch offen, das ist für Hersteller, also große Weltmarken, Autokonzerne, natürlich auch wichtig. Die Marken- und die Teammeisterschaft war jetzt tatsächlich vor dem großen Finale in London noch offen und die ist tatsächlich entschieden worden. Olli Rowland, der sich in Berlin tatsächlich verdientermaßen zum Formel-E-Weltmeister in diesem Jahr gekürt hat, der Nissan-Fahrer, wollte für seinen Auftraggeber natürlich auch noch die Konstrukteurs, die Team- und die Herstellerwertung gewinnen, aber es hat nicht geklappt. Das ist ganz kurios. Wir haben ihn so sehr gelobt in Berlin, weil er in diesem Jahr im Grunde diese ganzen regelmäßig bei ihm zu erwartenden Aussetzer durch überhartes Fahren, durch Einsteigen, durch Ellenbogen rausfahren komplett vermieden hat. Und eine wahnsinnig konstante Saison 2024, 2025 hinbekommen hat. 2024 deswegen, weil es ja im Dezember letzten Jahres mit der Formel-E-Saison schon losging. Verdienter Champion, Konstanz war da und jetzt hat er in London alles vergessen, hat wieder gewütet am Lenkrad und hat eine Kollision nach der anderen verursacht. Jetzt gibt's da sogar auch eine kleine Kuriosität. Denn er hat jetzt noch eine Strafe bekommen für seinen verursachten Crash mit Nico Müller am Sonntag. Das heißt, in der Pause der Formel E, bevor es im Dezember wieder losgeht, hat er jetzt eine Gridstrafe bekommen, auf die er ein halbes Jahr warten muss, bis er die einlösen muss. Und die Rennleitung hat da kein Pardon erkannt. Völlig richtig auch. Seine wüste Fahrerei hat dazu geführt, dass Porsche relativ problemlos tatsächlich beide Titel hat holen können. Also zum ersten Mal sind die Stuttgarter, der Sportwagenbauer, jetzt eben auch in der Formel E Konstrukteurs-, Marken- und Teamweltmeister. Ein schöner Erfolg. Es schmerzt allerdings, glaube ich, dass er den Fahrertitel, dass Pascal Wehrlein als Weltmeister im Vorjahr diesen Titel in Berlin an Olli Rowland verloren hat. Dazu war Porsche und Pascal nicht glücklich genug, im Sinne von, er ist dreimal in Rennen abgeschossen worden, ohne eigene Ursache. Er war schnell, er war immer vorne mit dabei. Aber es hat ein paar Mal Kollisionen gehabt mit einigen unserer Rambos, unserer Pisten-Rambos. Wir haben da die bekannten Verdächtigen. Und Olli Rowland gehörte bis zu diesem Jahr eigentlich nicht dazu oder gehörte dazu. Jetzt in diesem Jahr hat er es besser gemacht. In London war es wieder hektisch und wo wurde es wieder wild. Aber es war, glaube ich, ein gelungenes Ende der Meisterschaft. Und im Grunde alle, die herausgeragt haben, ob Olli Rowland über drei Viertel der Saison fahrerisch oder teammäßig eben Porsche, die haben ihre verdienten Pokale am Ende des Jahres bekommen.
Okay, so. Wie gesagt.
Dann sollten wir vielleicht noch was zum MotoGP ganz kurz sagen.
Ja, bitte, bitte, bitte.
Weil wir haben jetzt gerade die Superbike-WM auch gehabt. Und da ist ja ein Fahrer.
Die ist bei Servus TV übertragen worden.
Ganz genau. Ja. Und da haben wir einen Fahrer, bei dem wir hier schon bei dir, lieber Jens, Sportradio gemeldet haben, dass der einen ungewöhnlichen Weg in Richtung MotoGP gemacht hat. Der wird nächstes Jahr tatsächlich für Pramac Yamaha fahren und aufsteigen in die Königsklasse, also sich dann mit Marc Marquez und Co. auseinandersetzen müssen. Es ist der amtierende Weltmeister Toprak Razgatlioglu aus der Türkei, der für BMW aktuell fährt. Und BMW hat ja über Jahrzehnte versucht, wieder mal Motorradweltmeister zu werden, die Zweiradabteilung des Münchner Herstellers. Sie haben es nie geschafft, dann haben sie endlich mal ein bisschen Geld in die Hand genommen, haben einen Spitzenfahrer, nämlich Toprak, geholt, der mit Yamaha schon Weltmeister war. Und der ist letztes Jahr Champion geworden. Das haben wir hier bei dir entsprechend gewürdigt. In diesem Jahr begann es schwierig, weil aufgrund von einem technischen Reglement ist BMW stark eingebremst worden. Es gab technisch neue Vorschriften, extra um den Il Turco, den siegreichen Il Turco, ein bisschen einzubremsen. Und jetzt liefert er trotzdem Wochenende für Wochenende wieder ab. Jetzt hatten wir gerade in Balatonpark in Ungarn ein Superbike-WM-Rennen und da hat er wieder alle drei Läufe gewonnen. Zum dritten Mal jetzt in Folge hat er alle drei Rennen am Wochenende gewonnen. Seit Cremona im Mai hatte er einen 34-Punkte-Rückstand auf den Werks-Ducati-Fahrer Nicolo Bulliga in einen 26-Punkte-Vorsprung umgewandelt. Also er ist jetzt seit mehreren Wochen absolut ungeschlagen, hat das 1000. Rennen jetzt in der Superbike-WM gewonnen für BMW. Und der scheint sich jetzt tatsächlich auch frei zu fahren für die MotoGP. Wir sind da sehr gespannt. Das spreche ich für Eddie mit, was der imstande sein wird, dann auf den 300 PS Prototypen zu leisten. Man muss sagen, Superbike ist eine relativ seriennahe Kategorie. Die, wenn man so will, zweite Bundesliga, da dominiert er aktuell alles. Und ich glaube, mit dem, was er gerade da leistet, wird das schon auch interessant sein zu sehen, wie kann er sich umstellen, dann und ein bisschen die MotoGP im nächsten Jahr auffrischen. Und das wird die auch gerne auch ein bisschen mit neuen Namen mal aufgefrischt haben. Ist klar, denn wir müssen sagen, aktuell sensationelle 120 Punkte Vorsprung für Marc Marquez bei der Sommerhalbzeit in der MotoGP nach einer herausragenden ersten Saisonhälfte. Wenn man sich mal vorstellt, jetzt nach dem Tschechien Grand Prix hat Marc Marquez 2025 mehr Führungskilometer in der Königsklasse als alle anderen Fahrer zusammen. Hm. 8 von 12 Grand Prix-Rennen gewonnen, 11 von 12 Sprints gewonnen. Also es bleibt eigentlich nur noch, dass man mit offenem Mund dasteht und sagt, wie macht der das alles? Vor allem gegen Pecco Bagnaia, der ja Platzhirsch war im Ducati-Werksteam. Also es ist schon wirklich unglaublich. Und da brauchen wir jetzt ein paar andere neue, frische Köpfe und Leute, die eben auch Gas geben. Und die sich in Mist scheren über das, was früher war. Und genau so einer ist Toprak Razgatlioglu. Also große Vorfreude auf 2025, auf die MotoGP.
Ja, schön, dass auch mal jemand aus einem anderen Land außer Spanien, Italien da was reist. Und vielleicht Frankreich. Und wäre schön, wenn wieder mal ein richtig guter Amerikaner auf einem richtig guten Motorrad vielleicht dabei wäre. aber das
die arbeiten da gerade dran. Wayne Rainey, ehemaliger dreifacher 500 Kubikzentimeter Weltmeister, querschnittsgelähmt jetzt im Rollstuhl. Trotzdem ist er beim Corkscrew Laguna Seca vor 2 Wochen auch wieder auf ein Spezialmotorrad gefahren, hat die amerikanischen Fans erfreut. Die arbeiten dran und da sind einige der ehemaligen US-Superstars auf 2 Rädern auch dabei, die da auch helfen. Da muss was passieren. Wir erinnern uns, du hast völlig recht. Wir hatten ja in den 80er und 90er Jahren tatsächlich serienweise Weltmeister in der Königsklasse aus den USA. Dieser Weg der Talente über den großen Teich ist versiegt. Das hängt damit zusammen, dass in Amerika sie sehr wenig für den Nachwuchs getan haben. Auch die amerikanische Superbike-Meisterschaft, aus dem die meisten Talente gekommen sind, nach mehreren Führungswechseln und Besitzerwechseln lange Zeit auch im Grunde im Nirvana war und sportlich völlig irrelevant. Aber da ändert sich jetzt einiges. Da haben ein paar andere Leute vor ein paar Jahren das Zepter übernommen und die finden sich jetzt mehr und mehr zusammen und wissen, dass die auch was zu tun haben und tun müssen.
Ja. Also ganz kurz noch, weil ich es vorhin angeschnitten habe, aber die DTM möchte jetzt im August schon ihren Kalender für das kommende Jahr veröffentlichen. Da hast du uns ja gesagt, oder wir haben darüber gesprochen vor 1-2 Wochen, dass Berlin möglicherweise den Hut in den Ring wirft. Jetzt lese ich aber, der Voice, im Moment sind es 8 Rennen und auch der Kalender im kommenden Jahr soll 8 Rennen haben, dass jedes Rennen mehr von den Herstellern abgelehnt wird, weil die Kosten zu hoch sind. Das ist mal meine erste Frage, warum das so schwierig ist, die anschließende Frage. Ich zitiere jetzt nur aus der Seite motorsport-total.com, aber die Frage ist natürlich, wenn ein neuer Kurs dazukommen sollte, gibt's denn Wackelkandidaten, die nicht mehr DTM-Austragungsort sein wollen?
Nee, gibt's momentan nicht. Und das Problem ist nicht so ganz die Hersteller, sondern aktuell ist, seitdem der ADAC vor 3 Jahren DTM übernommen hat, sind die Hersteller relativ weit draußen. Also es ist nicht so, dass das reine Werkseinsätze wären und die auf die Kohle schauen müssen. Es muss im Grunde sehr viel, 75-80% des Budgets, muss von den Teams selbst über Sponsoren abgedeckt sein. Und da ist das Geld momentan in diesen doch wirtschaftlich schwierigen Zeiten, ist es einfach momentan nicht so da für den GT3-Sport. Deswegen wird es bei 8 bleiben. Der Wunsch ist schon von allen Beteiligten, so eben auf Dauer finanzierbar, dass man mal auf 9 Rennen geht. Es sind ein paar Kandidaten da. Aus unserem Wunsch wäre natürlich zum Beispiel Salzburgring mal ein Thema, denn der liegt ja auch wunderbar geografisch für viele, viele Fans aus Tschechien, ist ja gut, aus Österreich, aus Deutschland. Das Problem ist da einfach der mangelnde Platz aufgrund der Tallage. Aber der ist ein Kandidat, da laufen die Gespräche weiter. Ich vermute mal nach dem jetzigen Stand, es wird so bleiben, wie es ist bei den Fixpunkten. Ich könnte mir aber vorstellen, dass im Folgejahr dann vielleicht ein 9. Rennen noch drankommt. Berlin war aber klar, um das noch kurz drauf einzugehen, das kann nicht im nächsten Jahr auf keinen Fall funktionieren. Dazu wäre es viel zu wenig Vorlauf. Sollte man tatsächlich in Tempelhof, das ja die angedachte Idee, eine gemeinsame Veranstaltung mit der Formel E machen, brauchst du 2 bis 3 Jahren Vorlaufzeit, weil du so viel Genehmigungen brauchst, du musst dir so viel Detailsachen angucken. Das Layout, wie die Formel E fährt, kann mit GT3-Autos der DTM nicht gefahren werden. Und das nicht wegen den Betonplatten, sondern weil da viel zu enge Kurven sind. Das geht gar nicht. Das würde so nicht funktionieren. Du müsstest also dir dann auch überlegen, wie organisieren wir das, dass wir vielleicht auf diesem Riesenflughafenvorfeld ein anderes Layout noch kreieren. Es müssen dann die FIA-Sicherheitsstandards für die etwas schwereren GT3-Autos auch erfüllt werden. Das sind andere Sicherheitsvorstellungen wie bei Formel-Autos. Also da ist noch viel zu tun. Es ist eine schöne Idee und man arbeitet dran. Schön, dass ein politischer Wille da ist von der Stadtregierung in Berlin und vom ADAC. Aber das ist noch Zukunftsmusik.
Ja, also ich würde gar nicht zu tief stapeln. Also das, ja, bei der MotoGP gibt's zu viele Rennen, auch mit den Sprints davor, aber 8 ist dann doch ein bisschen weniger der DTM. Dann lass mal auf 10, 11, 12 gehen, damit wirklich Dauerbeschallung ist, weil sonst vergisst man das ja dann.
Ja, natürlich. Völlig richtig.
Wäre Eddie natürlich auch dafür. So, nächste Woche schauen wir mal, wie wir zusammenkommen. Wir werden zusammenkommen. Und ich glaube, da ist Eddie dann auch schon mit am Start. Aber ja, der nächste Grand Prix der MotoGP ist ja dann in Österreich am Wochenende 17. August, wenn ich es richtig gesehen habe.
Dann bebt der Spielberg.
Dann bebt der Spielberg. So, das war's für den Motorsport. Danke, The Voice. Kurze Pause in der Big Show 720.
Hier ist Roger Kluge vom Radsportteam Lotto-Gedal und ihr hört das Sportradio 360.
Big Show 720. Wir haben es technisch geschafft. Es gab nie einen Zweifel, wirklich nie einen Zweifel, dass Christoph Leuchtenberg es schafft, hier in dieses Meeting zu kommen. Hi Leuchte.
Hallo.
Aber wir hatten beide berechtigte und auch bewiesene Zweifel, dass es Kaiser schafft. Servus Sebastian.
Hallihallo.
So, es gibt so viele Themen und rollen wir das Pferd von hinten auf. Leuchte, ihr wart beide, glaube ich, in Paris. Ihr wart beide, das weiß ich, bei den Olympischen Spielen in Paris. Und da ist man ja auch raufgefahren zu Montmartre. Ich fand das fantastisch. Ich schließe mich aber der Kritik einiger Leute an, die sagen, auf der einen Seite verständlich, dass man 50 Kilometer vor der Zieleinfahrt gesagt hat, okay, jetzt ist das Gesamtklassement eingefroren. Auf der anderen Seite hat es aber schon ein bisschen, aus meiner Sicht, die Spannung rausgenommen. Wie seht ihr das? Leuchte, leg los.
Ich nehme mal den großen Guido Schäfer, Sportjournalist auch, der sagte mal ein bisschen verquer, da schlagen zwei Brüste in meinem Herzen. Ich glaube, ja, das heißt anders, aber ich bin der festen, es war für die Fans wirklich ein tolles Spektakel. Allerdings bin ich der festen Überzeugung, das sage ich jetzt mit einem Tag oder mit zwei Tagen Abstand, ich muss da vielleicht nochmal drüber nachdenken, aber ich sage persönlich, das hat als letzte Etappe einer großen Rundfahrt nichts im Programm verloren. Das war ein großartiges Spektakel. Wir können es gerne wieder machen, aber bitte nicht in einem Rahmen, wo es eventuell noch um die Toursieg gehen könnte. Man hat ja jetzt die Etappe nicht neutralisiert, aber man hat die Zeitwertung 50 Kilometer vom Ziel abgenommen. Das ist natürlich dann auch nichts Ganzes und nichts Halbes. Es ist eine letzte Etappe. Entweder fährt man sie komplett als richtige Etappe durch. Da möchte ich dann nicht sehen, wenn eventuell Jonas Vingegaard, der ja nicht ganz so stark auf solchen Strecken ist, noch um den Toursieg gekämpft. Oder man sagt, wir machen sie beim Eiskunstlauf, ein besseres Schaulaufen der Meister. Etappe wird samstagsabends oder Tourstand samstagsabends genommen. Und dann fahren wir meinetwegen den Le Classique du Tour und um einen schönen Etappensieg. Aber da braucht man wirklich, glaube ich, mal eine Zündidee, wie man es halt besser machen kann. Für die Fans ist es, wie gesagt, total gut, aber es kann nicht sein, wenn du drei Wochen Tour de France gefahren bist, dass dann eventuell in so einem Spektakel nochmal alles umgekippt wird.
Was ja auch, ich meine, Sebastian, natürlich kann niemand was dafür, dass es geregnet hat, aber weil es eben so nass war, hat man natürlich auch gesehen bei diesen engen Kurven, ja, es hätte Wout van Aert hinpracken können, es wäre dann wurscht, es hätte Pogacar hinpracken können, der wäre natürlich weitergefahren, aber es war schwierig. Also hier schlagen auch zwei Brüste in meinem Herzen, ganz ehrlich, weil ich fand's grandios natürlich, die Menschen da an der Strecke. Ich fand Olympia grandios mit Remco, wie er vorne weggefahren ist. Wo stehst du, Sebastian?
Olympia ist ja was ganz anderes. Ich sehe es teilweise auch so wie Leuchte. Es geht darum, was will ich denn? Will ich wirklich eine 20-Etappenfahrt? Dann kann ich nach 20 Etappen sagen, Schluss ist. Und am letzten Tag machen wir noch ein bisschen Haichi Bombaichi auf dem Champs-Élysées. Oder ich habe eine 21-Etappenfahrt. Dann wird aber auch bis zum letzten Zielstrich halt gekämpft. Und ich sage ja auch nicht, Fußball geht bis zur 85. Minute und die letzten 5 Minuten schieben wir uns den Ball zu. Also das habe ich noch nie verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Von Anfang an nicht, dass man bei der Tour de France auf der letzten Etappe nichts mehr macht. So, und wenn man sich dazu entscheidet, dann, wie Leuchte sagt, dann nimmt man halt die Zeit nach der 20. Etappe und macht eben für die Leute ein richtiges schaulaufender Meister. Dann kann man auch mit Sekt und mit Champagner und die sind dann alle vorgefahren, haben Mannschaftsfotos gemacht. Das war teilweise Mannschaft, die man zum ersten Mal während der Tour gesehen hat. Hat man gar nicht gewusst, dass die daran teilnehmen. Und dann muss man sich halt für diesen Weg entscheiden. Prinzipiell haben ja auch die Sprinter gesagt, klar, warum sollen die dann noch kommen, wenn es immer weniger Sprintetappen wären? Jetzt noch dieser große Auftritt auf der Champs-Élysées. Es fällt dann auch noch weg. Ich meine, Van Aert ist einer, der hat schon im Sprint gewonnen. Jetzt hat er auch praktisch als Ausreißer gewonnen. Das glaube ich auch einmalig. Aber trotzdem prinzipiell hätten dann, wenn man jetzt den Montmartre und Sacré-Cœur drin lässt, würde es wahrscheinlich einen richtigen Sprinter, Jasper Philipsen oder wen man da alles noch hat, selbst Dylan Kröllwegen war dieses Jahr bei der Tour, da habe ich auch erst an den letzten Tagen mitbekommen, dann hätten die aber alle gar keine Chance mehr. Also insofern sehe ich das wie Leuchter, da auf der letzten Etappe nichts zu suchen.
Okay. So, jetzt hat, helft mir bitte, aber wer war der Eurosport-Experte, der ehemalige Sprinter? Nicht Simon Geschke, Jens Vogt kenne ich auch, aber wer saß da immer ganz links außen auf der Bank, Leuchte? Wer war das?
Ich habe das Rennen im französischen Fernsehen und vor Ort geguckt, deshalb kann ich nur vermuten, dass es wahrscheinlich Bernhard Eisel war.
Nee, der Bernie kenne ich. Nee.
Oder Robert Bengsch. Oder wer war's? Ich weiß auch, ich kann es mir nur.
Also ganz rechts saß meistens Robert Bengsch, das ist ein Bahnfahrer.
Okay, gut, genau. Und der hat an irgendwann gesagt, da ging es darum, ob Remco eben zu Red Bull kommt. Und da hat der Robert gesagt, naja, Florian Lipowitz ist selbst schon ein großer Champion. Und da hat's mich ein bisschen gerissen, Sebastian, weil es ist natürlich eine fantastische Leistung. Man muss überhaupt nicht reden. Dritter Platz bei der ersten Tour de France, letztes Jahr Vuelta, stark gefahren. Aber ist Lipowitz wirklich schon ein großer Champion oder müsste man nicht als großer Champion auch Rennen gewinnen? Ein großes.
Ja, natürlich musst du, wenn wir jetzt von großer Champion reden, das ist natürlich überhaupt nicht. Also es ist sensationell, mega geil, unfassbar großartig, was dieser Kerl da im Grunde genommen ohne Mannschaft im Alleingang geschafft hat. Dritter Platz bei seiner ersten Tour nach nur 5 Jahren im Radsport. Das ist, also da fehlen einem wirklich fast die Worte. Aber natürlich, er hat keinen Etappensieg. Selbst der würde noch nicht zu einem großen Champion reichen. Also große Champions sind tatsächlich Leute, die was gewonnen haben. Das hat er noch nicht. Also da muss man auch ganz, ganz sanft umgehen mit den jungen Pferden. Also da schauen wir mal, was in den nächsten Jahren so kommt. Also er will das, glaube ich, auch nicht, dass man jetzt schon von ihm als großen Champion redet. Da ist er auch sehr, sehr schüchtern und sehr, sehr bodenständig. Ich glaube auch, dass ihm dieses ganze Gerede, diese ganzen Hunderttausenden von Einladungen, die ihn jetzt erreichen werden, dass die ihm sehr unangenehm sind und er da eigentlich gar kein so ein Showmensch ist, der dahin möchte. Also insofern, nee, Champion, bitte noch nicht.
Bitte noch nicht. Dennoch, der dritte Platz ist ja, und das ist ja wieder das Schöne, ja, dann horcht man auf, leuchtet, dass in Deutschland jetzt auch, ja, dass das wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dem Radsport zuteil wird. Das Problem, unter Anführungszeichen, das Lipowitz möglicherweise hat, ist, dass Tadej Pogacar nicht so viel älter ist als er, dass Jonas Vingegaard auch nicht so viel älter ist als er, leuchtet. Das heißt, die nächsten Jahre wird er sich mit den beiden Jungs mindestens herumschlagen müssen. Und das könnte schon zum Problem werden, vor allen Dingen, wenn er, wie Sebastian ja sagt, ohne Mannschaft unterwegs ist.
Ja, aber ich glaube, es wäre jetzt auch für ihn falsch, sich explizit an den beiden zu orientieren. Also wenn wir sehen, dass Pogacar mit einer L'Equipe warf ihm Lustlosigkeit vor und wenn ein lustloser Fahrer, ich kann es ja nicht verstehen, aber wenn ein lustloser Fahrer diese Tour mit 400 Minuten Vorsprung gewinnt, das ist eine Liga für sich und dahinter ist Jonas Vingegaard noch eine Liga, also die einzige zweite Liga des Radsports. Und dahinter ist dann derzeit Florian Lipowitz anzusiedeln. Für ihn geht es halt einfach darum, nach diesem ersten Proof hier, wo er wirklich unterm Radar geflogen ist, wo er wirklich Ruhe hatte, sich nächstes Jahr zu festigen. Und da kamen ja dann heute 2 interessante Nachrichten rein, die beide auch mit Lipowitz zu tun haben. Einerseits ist jetzt sein Rennprogramm bis Jahresende wohl eher klar. Das heißt, wie zu erwarten, keine Vuelta, übrigens auch für Pogacar keine Vuelta, auch das ist nicht überraschend. Aber Lipowitz fährt, die hatten ein Tagesrennen gegen Saisonende, und zwar die beiden kanadischen Rennen, Quebec und Montreal, vor allen Dingen Montreal, wunderschön, aber auch sehr schwierig. Und dann eben die Lombardei-Rundfahrt, also Pogacars Rennen. Das heißt, er geht jetzt schon mal so diesen nächsten Schritt weg vom reinen Rundfahrer auch in diese klassischen Rennen, die ihm liegen müssten. Das heißt, er scheint halt einen ganz dezidierten Plan zu verfolgen, um dann eben im kommenden Jahr auch wieder auf ähnlichem Niveau zu fahren. Das heißt, wenn er nächstes Jahr dann so 25 wieder Tour Dritter werden könnte, wäre das riesig. Da müsste man keinen Schritt nach oben denken. Das macht er selber auch nicht. Die Frage ist, handelt sein Team so, also das Allerbeste für Lipowitz ist, halt stützen wir ihn komplett, stellen wir ihm die besten Möglichkeiten zur Verfügung oder, wo das im Moment aussieht, machen wir dann zumindest die Doppelspitze mit einem Remco Evenepoel, wobei ich mir da nicht vorstellen kann, dass er nur andersweise Nummer 1b geben möchte. Das ist dann sehr fraglich, wie das Ganze vonstatten gehen soll. Und dieser Evenepoel-Transfer, der scheint sich dann doch anzubahnen, weil eben kam die Nachricht, Rolf Aldag verlässt das Team. Das heißt, da wird ein sportlicher Leiterplatz frei. Und da munkelt man ja, dass Evenepoel diesen sportlichen Leiter oder mindestens einen mitnehmen wird. Und wenn man Ralf Denk, den Teamchef von Bora Red Bull Hans Grohe, Red Bull Bora Hans Grohe, Entschuldigung, richtig verstanden hat, er hat halt schon wahrscheinlich nach der ersten Sektflöte im Interview gesagt, dass es ein großer Tag für ihn, also für Ralf Denk ist, nicht für Florian Lipowitz. Da haben wir uns alle so ein bisschen fassungslos angeschaut. Ja, also es ist schwer. Lipowitz scheint selber die richtigen Entscheidungen zu treffen. Er macht das gut. Aber welche Entscheidung jetzt das Team trifft, davon hängt auch ab, kurze, lange Rede, kurzer Sinn, wie es mit ihm kommendes Jahr weitergeht.
Sorry. Ich glaube nicht, dass er, wenn halt unter den Voraussetzungen, die jetzt auch schon forciert sind, und da zählt ja Aldags Abdankung dazu, unter den Voraussetzungen, dass dann Remco bis zu zwei sportliche Leiter sogar mitbringen will, ist, glaube ich, der Zug für Lipowitz bei Red Bull abgefahren. Also ich glaube, es gibt ja noch so ein bisschen Verhandlungsprobleme, weil Sudai Quickstep, das jetzige Team von Remco Evenepoel, will wohl den sportlichen Leiter, den er gerne mit zu Red Bull nehmen möchte, nicht gehen lassen. Und das soll wohl auch so Teil des Deals sein, du kannst gehen, wir lassen dich raus aus dem Vertrag, aber du gehst nicht mit diesem sportlichen Leiter. Und da wird, glaube ich, noch drüber verhandelt. Einen anderen nimmt er definitiv mit, nämlich der, der jetzt ohne Team ist, der ihn da zum Olympiasieg verholfen hat, dem Doppel-Olympiasieg. Und wenn jetzt tatsächlich dann zwei sportliche Leiter aus Belgien kommen, dann sehe ich nicht, wie dann wenn dann der eine deutsche sportliche Leiter geht, wie dann irgendwie Lipowitz eine Lobby haben sollte. Also ich glaube, dass Lipowitz, der sich ja vor Angeboten tatsächlich kaum retten kann, das hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon mal thematisiert, ich glaube nicht, dass der ab 1. Januar noch Red Bull trinkt.
So, die Frage ist aber auch, Leuchte, wenn Rolf Aldag, ich habe mir halt bei dieser einen Etappe, wo Lipowitz zurückgefallen ist, es war der Donnerstag oder der Freitag, bin mir nicht mehr ganz sicher, dann schafft er den Zusammenschluss mit, das war die Etappe, wo er Zeit verloren hat, wo er dann plötzlich attackiert hat. Und da sitze ich vorm Fernseher und denke mir, wieso attackiert er jetzt? Der hat doch gerade erst das Loch zugefahren, der kann nicht mehr so viel Kraft haben. Und da wurde natürlich auch gerätselt, ich habe leider einmal zu oft diesen Podcast mit Sir Bradley Wiggins und Johan Brunel gehört, die sind nur ganz kurz darauf eingegangen, aber ich habe mich auch selbst gefragt, hat er das selbst entschieden? War das eine falsche Entscheidung von Rolf Aldag? Weil das war die einzige Etappe, wo Lipowitz wirklich Probleme hatte.
Ja, also gut, Wiggins war auch unter, also nicht unter Brunel, aber auch zu Brunel-Zeiten, war man ja eher noch mit Reservetank unterwegs, da konnte man so attackieren. Ja, die Taktik hat sich mir auch, oder die hat uns, glaube ich, allen irgendwie keinen Sinn ergeben. Ne? Das heißt, letzten Endes sagte ja am Schluss Florian selber, dass das lange Flachstück, was er alleine fahren musste, dass ihn dann eben halt die nötigen Körner gekostet hat. Und vielleicht hat er sich wirklich ungut gefühlt, aber letzten Endes, naja, man weiß es nicht. Also es wirkte zumindest, wenn man jetzt böse ist, glaube ich, muss man sagen, dass Florian Lipowitz trotz allem, also trotz des Teams und trotz der Taktik Tour Dritter geworden ist und nicht eben wegen des Teams und wegen der Taktik. Und deshalb ist dieser dritte Platz auch ihm hoch anzurechnen. Wir dürfen es auch nicht vergessen, wenn wir mal auf diese Zeitabstände gucken. Er hatte jetzt 11 Minuten Rückstand. Wenn wir mal auf 2019 zurückgehen, da hatte Emanuel Buchmann als Vierter 1,52 Rückstand. Da war der 11. 7 Minuten zurück und damit näher dran als Florian Lipowitz jetzt, also der Radsport hat sich seitdem immens geändert und die Abstände sind groß. Aber ja, Also es ist spannend. Also viele Sachen ergeben vielleicht dem Team selber Sinn und haben sie sich nicht wirklich erschlossen teilweise.
Sebastian?
Du musst, glaube ich, zur Ehrenrettung von Rolf Aldag sagen, dass der an dem Tag, glaube ich, gar nicht von war, sondern da saß Bernhard Eisel im Auto vorn.
Der Burning, Gottes Willen, mein näherer
Land. Ja, ja, und ein nicht genannter Radsportler hat ihn dann gleich geschrieben, das kommt bei raus, wenn ein Sprinter, in Klammern Eisel, vorne im Auto sitzt, der als aktiver Fahrer nur Erfahrung am Berg im Gruppetto hatte. Und ich glaube, schlimmer kann man es nicht beschreiben.
Also noch schlimmer wäre natürlich gewesen, wenn er geschrieben hätte, das kommt raus, wenn ein Österreicher vorne im Auto sitzt. Da bin ich ja froh, dass es heute weitergegangen
ist. Na gut, der Großteil des Teams von Red Bull war ja im Gruppetto zu finden. Also von daher war Bernhard Eisel
vielleicht der richtige Mann,
nur an der falschen Position.
Ja, ganz kurz noch. Also Primoz Roglic hat einen ganz merkwürdigen Eindruck hinterlassen, finde ich, die gesamte fast wurschtig. Und dann attackiert er aber, um dann aber natürlich nicht ins Ziel zu kommen, war er nie weiter weg als eine Minute, glaube ich. Sebastian, hat Primoz Roglic bei Red Bull eine Zukunft? Hört er auf am Ende des Jahres? Was hast du heute in der Früh in deinem Kaffeesud lesen können?
War ich keinen Kaffee trinke, war es kein Kaffeesud, sondern eher ein Kakaosud.
Okay.
Wenn es sowas gibt. Er ist dann nächstes Jahr 36. Ich glaube, für die großen Rundfahrten ist er keiner mehr, der tatsächlich diese auch gewinnen kann. Und bei Red Bull geht's nur ums Gewinnen. Ich glaube, dass er auch weg sein wird. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass er dann noch da ist. Wenn, dann müsste man sich mit ihm einigen auf, keine Ahnung, Giro, Vuelta, gucken, dass du da unter die Top 5 kommst, mit viel Glück aufs Podest. Aber Primoz Roglic, ganz üble Rolle, finde ich, also offensichtlich nicht den besseren Mann unterstützt. Anders als Ulrich damals bei Klöten, als er als Kapitän gesagt hat, fahr du mit. Oder als Bjarne Riis als Kapitän zu Ulle gesagt hatte, fahr du. Das haben wir jetzt hier von Roglic nicht gesehen und deswegen für mich also unheimlich viele Sympathiepunkte eingebüßt.
Heute jetzt wirklich abschließend, warum fährt Tadej die Vuelta nicht? Ich erschien mir ja wirklich gelangweilt zu sein. Also ich glaube, die letzte Etappe wollte er schon gewinnen, war dann, meine ich, überrascht, dass Wout noch so viel in den Beinen hatte. Aber warum fährt Tadej die Vuelta nicht?
Ich glaube, Tadej Pogacar kümmert sich viel weniger um diese großen Statistiken, als wir das tun. Also er hat sich immer noch diese, das bewundere ich bei ihm absolut, diese kindliche Freude am Rennfahren beibehalten. Und man merkte ab diesem Sturz bei dieser Tour in Toulouse, dass er irgendwie, er war unzufrieden. Woran es lag, es war vielleicht die Kälte in der zweiten Woche, die leichte Krankheit, das Verhalten anderer Fahrer, die ihn nicht wirklich attackiert haben. Er hat sich darüber mokiert, dass Jonas Vingegaard, den er ansonsten sehr schätzt, auch bis zur letzten Bergetappe immer an seinem Hinterrad klebte, währenddessen andere Teams halt sich mit kleinen Attacken immer nach vorne gefahren haben, was ihn dann wieder hat arbeiten lassen müssen. Also er hatte irgendwie, das war eine relativ unschöne Tour für ihn, obwohl er sie dominiert hat. Und Rennen wie das dann am Sonntag, wo es eigentlich für ihn um nichts geht, aber die liebt er dann, diese Herausforderung, dann eben in dem Wetter gegen die Konkurrenten dann vielleicht doch unerwartet mitzukämpfen. Also das ist der typische Teil der Pogacar und er ist ein Generationenrennfahrer, ich würde fast sagen, what a time to be alive im Radsport, dass wir ihn genießen können. Aber sein Treibstoff ist, ich hoffe mal der einzige, es ist die pure Freude am Rennfahren. Und solange er die verspürt, wird er es machen. Aber die Vuelta, die beginnt in einem nicht mal einem Monat und er müsste dann quasi nach einem kurzen Urlaub oder einer kurzen Ruhephase schon wieder, die Vuelta wird ja auch von den Organisatoren der Tour organisiert, müsste er eine ähnliche, vielleicht sogar noch längere, vielleicht sogar noch enervierende Rundfahrt bestreiten. Und er hat darauf schlichtweg gar keine Lust. Er will es irgendwann mal gewinnen, aber dieses Jahr, er macht's genau richtig. Er macht jetzt eine Pause und dann trifft er Lipowitz eben bei den kanadischen Rennen, bei der Lombardei-Rundfahrt und dann wird er schauen, wie er sich nächstes Jahr justiert.
Okay.
Also. Und er wird auch die WM wahrscheinlich fahren, also. Das hat er auch noch angekündigt, ja, dass er die fährt. Das kann, das ist für ihn auch nochmal ein großes Ziel. Also Lippo wird die WM, bevor die Frage kommt, nicht fahren, kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen der Tadej Pogacar outstanding in allen Bereichen. Also das ist, da ist, glaube ich, keiner so professionell und so strukturiert, organisiert und mit so einem Mindset ausgestattet, alleine schon, wenn man gesehen hat, letztes Jahr, meine Freundin darf nicht fahren bei Olympia, obwohl sie gerade Doppelmeisterin geworden ist, und dann könnt ihr mich am Arsch lecken, dann fahre ich auch nicht. Und gibt praktisch Olympiagold aus der Hand. Also das muss man erst mal hinkriegen, und dann sieht man, der ist sowas von strukturiert, auch wie der Leuchte war ja dabei, in der Pressekonferenz am Sonntagabend vor uns saß, die da geantwortet hat. Absolut sensationell, der Typ. Also
ja, und weißt du, was er eben, Sebastian hat komplett recht, aber was er dann noch durchblicken hat lassen, eventuell wird es die Karriere von Tadej Pogacar nicht mehr so lange geben. Also er hat ja noch Vertrag bis 2030, und wenn ich jetzt richtig rechne, noch 5 volle Jahre, Entschuldigung. Er hat aber gesagt, er möchte Olympia Gold Los Angeles holen, und danach wird er sich verstärkt Gedanken machen, ob es das denn nicht schon war. Ich meine, es ist immer noch eine Zeit hin, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit 35, 36 noch den Radrennfahrer Pogacar sehen.
Ja, das nicht, aber die Slowenen planen ja den Grand Départ in Laibach. Das heißt, das soll, glaube ich, 2029 stattfinden, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, wenn das tatsächlich so kommen sollte, dann wird er nach Olympia das eine Jahr noch ranhängen. Aber ansonsten kann ich mir auch die Leuchte vorstellen, Olympia, und dann adios.
Aber schön, dass man es noch Laibach nennt. Vielleicht machen
wir, ich wollte gerade sagen, wir müssen alle Ljubljana sagen, aber Sebastian sagt natürlich Laibach. Herrlich, Olympia, ja, Laibach. Ich erinnere.
Umweg dann über Reval nach Agram. Schauen wir mal, wie es geht.
Dynamo Agram. Ja, natürlich.
Ja, du sagst ja auch Warschau und nicht Warschawa.
Naja, gut.
Gut. So, also ich zitiere zum Abschluss Lance Armstrong, der gesagt hat, Pound for Pound ist Tadej Pogacar möglicherweise oder aus seiner Sicht der beste Radfahrer aller Zeiten. Pound for Pound. Da weiß man natürlich nicht, oder ich weiß nicht, wie viel Eddy Merckx gewogen hat, aber Tadej scheint ganz vorne zu sein. Danke, Leuchte. Danke, Sebastian. Kurze Pause in der Big Show 720.
Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört mir auf Sportradio 360, dem Sportsender.
Herrschaften, Big Show 720, und ich sitze jetzt da mit dem Roman Stelzl in Kitzbühel, wo es fast so kalt ist, dass man sich denkt, die Streif könnte präpariert werden, aber das nur nebenbei. Und Roman, über Skifahren kann man immer reden, finde ich. Oder nicht?
Kann man immer reden, vor allem wenn wir in Kitzbühel sind, also zumindest mir zwar. Skifahren, die ÖSV Speedherren haben jetzt ihr jährliches Eishockey-Match in Salzburg gehabt und haben sich darüber informiert, ein bisschen, wie es ihnen geht. Genau.
So, und du hast dich besonders gefreut auf den Vincent Kriechmeier, weil der Vince, der beste österreichische Abfahrer, der beste österreichische Speedfahrer, der ja Cortina kennt wie kein zweiter, weil der hat diese zwei Kurven hat er als einziger richtig genommen bei den Weltmeisterschaften, wenn wir uns erinnern. Aber auch du hast dich auf den Vince gefreut, weil du sagst, vor der Saison ist er gesprächig. Wie war ganz speziell der Vince?
Ah, der Vincent Kriechmeier war unheimlich sympathisch und unheimlich gut gelaunt. Die haben mir gedacht, dass er eher, er ist ja medial nicht immer so gern auf die Leute zum Sprechen, vor allem im Sommer. Im Winter wird es noch schwieriger. Na, aber er war wirklich sehr entspannt. Also er hat wenig überraschend gesagt, dass es höchstwahrscheinlich seine letzte Saison wird, dass er nach Olympia das Ganze sein lässt. Eben aus dem Grund heraus, weil er nicht mehr bereit ist so kann man sagen, das Risiko zu nehmen und sich bis ans Limit zu gehen, an das er gehen muss, um einen Franjo van Almen und Co. Biegen zu können. Das möchte er nicht mehr machen, hat er gesagt. Hat gute Gründe wahrscheinlich. Er ist verheiratet, weiß nicht, vielleicht ist er Familie bald ein Thema. Und er ist jetzt, wird er heuer schon 34. Er möchte es noch einmal wissen, und wenn wir uns zurückerinnern, er ist in Wengen ans Limit gegangen, hat sich dann eine starke Zerrung im Innenband, wenn ich mir, glaube ich, im Knie zugezogen.
Das ist eigentlich ein Wahnsinn, entschuldige, dass er sich da, wenn man das gesehen hat, die Szene, da hat man gedacht, in dem Knie ist alles im Arsch, es war nicht zum Glück, aber bitte, Entschuldigung.
Nein, eben, und das war auch seine einzige, er hat es mir jetzt nochmal in dieser Runde nochmal erzählt, es war seine erste Verletzung. Also der ist ja wirklich, also es spricht ja auch für ihn, gell. Man, natürlich, er ist ein richtiger Kraftlackler, Bauernsohn, gell. Also man, er ist ja Skilehrersohn, muss man eigentlich sagen, ein Bauernhof Omsing in Gammerstetten. Aber er ist ein richtiger Lackler, gell. Und ein richtiges Kraftpaket. Und danach eben ist er auch eigentlich, hat ihn viele abgeschrieben und dann ist er zurückgekommen und fährt auf Platz 2, gell. Bei der WM Super-G ist er Vierter geworden und da noch haben sie noch eingespritzt im Knie, also auch noch das, mit Schmerzmitteln. Und der erste Tag, wo er keine Schmerzen mehr gehabt hat, war die Abfahrt und da fährt er gleich auf Platz 2. Also eben, du hast angesprochen, Cortina 220, wo er Doppelgold geholt hat. Ich meine, das, wir fahren ja in Pommio, aber es ist schon so tragisch.
Also das wusste ich gar nicht. Das ist News von mir, wirklich. Die Olympia ist in Pommio.
Ja, sie fahren.
Ja, warum?
Die Herren fahren in Pommio. Ja, sie haben es so weit auseinander dann, weil es gibt nicht wirklich einen vernünftigen Grund dafür. Ich schätze mal, dass einfach mehrere Tourismusregionen hineinholen wollten.
Ja, aber war das so einfach für die Männer, damals die Abfahrt?
Nein, gar nicht. Die Tofana, es war ja eine richtig lässige Abfahrt. Sie haben es eben sehr schwer gesteckt, vor allem im Super-G. Was der Kriechmeier dann, glaube ich, auch 100stel vor Romet Baumann gewonnen hat. Mhm. Nein, glaube ich, dann die andere vor Andreas Sander, gell, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der ist ja nur jetzt die einzige, diese Kurve, diese tricky Kurve oben, glaube ich, zwischen die Türme da, diese Felstürme hinunter, diese Kurve
gescheit gefahren. Das ist als einziger gut gefahren.
Genau, als einziger gut gefahren. Also einer der frühen Startnummern gut gefahren. Na, sie fahren in Bormio und sehr interessant, sie fahren im Februar in Bormio, was auf der sich alle schon sehr gespannt sind, weil, wie gesagt, jeder Dezember ist Bormio natürlich grausig, weil es ist wahrscheinlich 99% Kunstschnee, man sieht nichts, es ist finster. Die mit nur Startnummer 50, die fahren sich ein bisschen mehr, weil die Sonne dann ein bisschen mehr hineinscheint und die Stelvio ein bisschen mehr beleuchtet ist. Aber das wird ganz interessant, wenn es, man weiß ja nicht, wie das Wetter wird, wenn es nicht ruppig wird und nicht schattig, bin ich mal gespannt. Da könnte es sogar sein, dass die Stelvio gar nicht so die grauenvolle Stelvio oder die herausfordernde Stelvio sein wird. Diese ist ja aktuell Ende Dezember. Wo sie heuer wird es ja nicht gefahren wegen Olympia.
Wo fahren Sie stattdessen, wenn ich fragen darf?
Mein letzter Stand ist, dass ein Loch im Kalender ist. Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch...
Okay, weil die Frauen sind ja um die Zeit wieder Semmering in diesem Jahr.
Genau. Die haben jetzt ja heuer noch einmal Semmering. Obwohl, jetzt muss ich überlegen, es ist 25. Genau, es wäre eigentlich Lienz dran, aber Lienz hat sich verabschiedet, weil sie den Hochstein nicht mehr einschalten, die Bergbahnen. Und es hat Skiweltcup verloren und es übernimmt Semmering einmal jetzt quasi noch mal außertourlich das Ganze, ja. Na und kurz zu gut, Vince Kriechmann war sehr gut gelaunt. Also er hat gesagt, er quält sich auch gerne, aber er quält sich nicht nur zum Letzten. Er hat einen wunderschönen Satz gesagt auch, wenn man in den Schmerz hineinlacht, dann geht's auch einfacher. Und das tut er nicht mehr. Also er ist ja als Person unheimlich interessant. Also er ist einfach eine super Person. Also das weniger solche erfolgreichen und starke Persönlichkeiten.
Ja, und er ist halt jemand, der so sauber Ski fährt, dass man sich manchmal wirklich denkt, riskiert er eigentlich alles? Und okay, wenn du jetzt sagst, er für sich selber sagt, das macht er jetzt nicht mehr, den Eindruck hat man natürlich ab und zu auch in den letzten Jahren gewinnen können, aber es ist einfach, der steht so sauber auf dem Ski, halt nicht so wie der Van Almen, der das Gegenteil ist, finde ich. Beim Van Almen siehst du irgendwie, dass der schnell ist, der Junge. Und das beim Vince, der Vince ist halt ein feiner Skifahrer. Keine Frage. So, pass auf, apropos Franjo van Almen, apropos Marco Odermatt, spürst du ein bisschen im ÖSV, ist es ein Neid, ist es Besorgnis, wenn man in die Schweiz schaut, oder sagt man beim ÖSV, naja, in 2-3 Jahren, in 4-5 Jahren, haben wir auch wieder eine starke Mannschaft, die es mit den Schweizern aufnehmen wird können?
Ja, jetzt wird's mal, also wir haben in ein paar Jahren sicher starke Mannschaft, die es aufnehmen kann. Ich setze stark auf den Stefan Eichberger. Und dahinter kommen ja wirklich viele. Felix Hacker, Vincent Wieser und so, die schon bewiesen haben, auch mit starken Einsätzen, auch mit, der Wieser ist, glaube ich, schon mal 16. geworden im Super-G, glaube ich, Gröden, aber starb mit Lügen. Aber auf jeden Fall, da kommt schon einiges nach. Und jetzt haben wir ja den Andreas Ebers wieder, der ein bisschen als Wundermann ein bisschen wieder zurückkommt, der sehr viele Erfolge gehabt hat in verschiedenen Bereichen, auch mit dem Hermann Mayer bekanntermaßen sehr viel zusammengearbeitet hat. Mit dem konnte ich vorgestern auch oder vor ein paar Tagen auch reden. Und da war
Moment, beim Hermann oder beim
Ebers? Nein, beim Ebers, leider nicht mit Hermann Mayer.
Kannst du, nein. Wann hast du
Hermann Mayer könnte nur durch eine Höhle, da müsst du durch eine Höhle gehen, wie wir in der Raiffeisen-Werbung gesehen haben, müsst du durch eine Höhle kriegen.
Aber ist es selbst für dich, der du so gut vernetzt bist, eigentlich unmöglich, mit Hermann Mayer zu reden?
Na, wahrscheinlich, wenn man so ein bisschen Vorlaufzeit hat, wird sich das wahrscheinlich schon ausgehen. Also, ich glaube, er hat so seine Sachen, ich glaube, in Kitzbühel taucht er immer wieder gerne mal auf für ein Gespräch und ansonsten, es bräuchte wahrscheinlich ein bisschen Vorlaufzeit. Aber geht, ich habe jetzt letztes Mal eine halbe Stunde mit Marcel Hirschauer geschafft, also es geht dann eh so, immer irgendwie.
Dazu kommen wir, jetzt pass mal auf, muss ich aber fragen, weil du sagst, du hast Höhle gegangen. Es gibt diese Raiffeisen, es gibt ein Plakat hier in Kitzbühel, wo der Hermann eben in der Mitte ist und für Raiffeisen. Und da habe ich mir gedacht, ist Hermann Mayer gemeinsam mit Thomas Muster die größte lebende österreichische Sportlegende? Für mich war das Dreigestirn mit Niki Lauda, der vor ein paar Jahren leider gestorben ist, aber für mich war das Muster Mayer einfach mit dieser ganzen Geschichte drumherum, mit Nagano, wo er dann auch Glück gehabt hat, dass das Rennen am nächsten Tag nicht wieder, sondern dass das 3 Tage gedauert hat, gibt's ja wunderbare Dokumentation drüber. Thomas Muster auch mit der Geschichte, Verletzung, Hermann Mayer auch und natürlich Niki Lauda auch mit seinem Feuerunfall. Ist Hermann Mayer neben Thomas Muster die größte österreichische lebende Sportlegende?
Ja.
Schon, gell?
Ja. Und es gibt gar nicht mehr dazu zu sagen. Ja.
Und es gibt dieses wunderbare...
Marcel Hirschauer war unheimlich erfolgreich und alles und hatte auch viele Geschichten, aber es ging wahrscheinlich zu viel Allgleit ab.
Ja,
also,
ja.
Hermann Mayer hat ja fast seinen Fuß verloren und Thomas Muster auch. Also verschiedene Unfälle, Motorradunfall, Autounfall. Aber sie haben eigentlich diese gleiche unheimliche Comeback-Geschichte dazu. Und natürlich Nagano, in dem da über diese Piste ausgefallen, dass er quasi den halben Körper nicht mehr spürt, weil er vor Schmerzen und dann noch Gold holt. Im Riesentorlauf und glaube ich
im
Super-G Gold, ja. Genau, ja. Also das ist schon, ich meine, das ist unheimliche Geschichte. Und Thomas Muster natürlich, Keep His Cane, der Unfall und dieses Zurückkommen. Ich glaube, meiner Meinung nach schon, ja.
So, jetzt habe ich dich, und es gibt dieses eine Bild aus dem letzten oder aus dem vorletzten Jahr, wo Mayer steht in der Mitte, es war eine Atomic-Veranstaltung, Michaela Schifflin auf der linken Seite und Alexander Amokelle auf der anderen Seite. Und die himmeln den Mayer an, ja, weil er halt die größte fucking Legende ist.
Genau, da kann ich mich noch erinnern, sie waren nämlich zusammen essen, da kann ich mich noch erinnern, der Kilde, der war wie ein kleines Kind vorher mit dem Gerät, hat erzählt, der ist ja an jedem Wort vor dem gehängt, das war ja sein großes Idol und die Michaela Schifflin, also ist natürlich erfolgsmäßig natürlich viel erfolgreicher als der Hermann Mayer gewesen, aber die ist auch daneben gesessen und anscheinend, die haben den auch nur angehimmelt und sie ist ja dann, wenn sie neben ihm steht, das ist ja ein Baum, was da steht, das ist ein Bäumchen neben einer Eiche steht da, gell? Also das sind ja lustige Fotos gewesen, ja.
Ja, ganz, ganz herrlich. Da haben wir gesehen, wie es ist so und jetzt, gut, du sprichst ja selber auch nicht mit dem Lukas Zara. Ich hab's dir gesagt, wir haben in Wimbledon haben ein bisschen geredet, da haben wir gedacht, naja, dieses zweite Comeback vom Hirscher, fühlt sich jetzt ein bisschen anders an als das erste. Nicht, dass er das erste nicht ernst genommen hätte, aber ich habe schon den Eindruck gehabt, vielleicht hat er sich selber, auch wenn er mal gesagt hat, naja, weiß er nicht, ich erwarte mir gar nichts. Ich habe schon den Eindruck gehabt, ein bisschen, und ich kenne ihn überhaupt nicht, aber aus der Ferne, ein bisschen besser abgeschnitten hätte er schon gerne. Er hat die drittbeste Laufzeit, glaube ich, gehabt in Sölden, zweiter Durchgang. Dann verletzt er sich relativ früh. Ich habe irgendwie, und der Lukas, glaube ich auch, wir haben den Eindruck, da ist noch mehr Drive drinnen. Welchen Eindruck hast du vom Hirscher?
Ich habe jetzt vor dem Comeback also nur ein paar Bilder gesehen über Social Media und was halt so auftaucht. Ich habe jetzt mit ihm eben mal die Chance gehabt, mal eine halbe Stunde zum Reden, vor ein paar Monaten, Wochen, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall, ich glaube, dass er rein vom Charakter her, dass er es ernst nimmt. Also dass er auf jeden Fall wusste jetzt was, er weiß, was fehlt einfach, glaube ich. Jetzt vor allem in meinem Riesentorlauf ist das überraschend gut aufgegangen. Ich meine, das geht wahrscheinlich auch einfacher bei ihm. Und im Slalom hat er gemerkt, was da kilometerweise fehlt. Also wenn er es nochmal tut, er ist jetzt sicher überraschend zurückgekommen. Er hat doch eine längere Pause gehabt, hat nicht genau gewusst, was ist. Aber jetzt hat es diese Wildcard-Regel gegeben und er hat gesagt, er macht kein Comeback, wenn es die Wildcard-Regel nicht gibt. Und das heißt auch, er ist nicht da zum Mitfahren irgendwo hinten drum. Er braucht diese 31 wieder oder 32, 33, damit er mitfahren kann und damit er jetzt nämlich sein Paket jetzt zusammenbringt und jetzt weiß er, was fehlt. Und ich glaube schon, dass der auf jeden Fall jetzt dann richtig mitfahren will. Weil ich glaube nicht nochmal, dass er nochmal, also ich meine, es wurde viel als Werbegag verschrien, es ist viel um Werbung gegangen für Van Dier, aber ich glaube nicht, dass er es jetzt nochmal aus der Werbung außer macht, vor allem, weil Van Dier jetzt schon richtig, richtig gut aufgestellt ist aktuell.
Die haben
viele Leute geholt und die haben jetzt einen Chef, ich weiß nicht, ob das jetzt oder im Oktober, also im September oder Oktober dann eröffnet wird, eine Riesenfirma, glaube ich, für 2000 Angestellte, das ist im Chef im Denninger, Denningebirge, aufbaut. Und ich bin gespannt, was da, also das, da passiert ja auch ganz viel, also ich glaube, dass der es wirklich nochmal wissen will. Und ich glaube, dass es jetzt nur ein dick ernst angeht. Weil sonst hätte er es lassen, glaube ich. Sonst hätte er gesagt, ich habe es jetzt probiert, es hat halt nicht ganz hingehauen. So ehrlich muss man sein. Ich glaube, diese Selbstbewusstsein oder diese Stärke zu sich selbst hätte er gehabt, dass er gesagt hat, das ist ein Scheiß. Aber ich glaube, er merkt, da geht noch ein bisschen mehr und ich glaube, er hat schon Blut geleckt. Ja,
ja, so, also ich habe mir gedacht, okay, er als Salzburger in Saalbach, die WM, das wäre natürlich lässig gewesen, auch wenn er für die Niederlande fährt, jetzt fährt er vielleicht zu Olympia. Eine Sache noch, weil es ja doch relativ viel Materialwechsel gegeben hat. Der Linus Strasser zum Beispiel ist zu Head gegangen. Vielleicht liegt ihm der Hedge hier, aber mir fällt jetzt spontan, gibt's einen Top-Slalomfahrer, der Head fährt? Ist der McGrath, glaube ich, oder?
Ja, du hast mich auch schon gefragt. Ich glaube, der McGrath ist.
Ja, möglicherweise, aber okay. Müsste man noch. Und Raphael Haser ist zum Beispiel zu Atomic gegangen. Genau. Ja. Denkst du oder weißt du, ist das in erster Linie eine Geldfrage oder wollen die wirklich was Neues probieren? Ich meine, der Linus ist so erfolgreich gewesen, schon braucht er einfach einen neuen, wie man immer so deppert sagt, einen neuen Impuls.
Ja, beim Strasser war es jetzt weniger, beim Haser ist es einfach auf jeden Fall so, dass der sicher, ich meine, Fischer ist super, der Fischer hat seinen Anfang an, aber der braucht es, glaube ich, nur so einen Schub an den Kleinen und der möchte ja wirklich um den Gesamtweltcup mitfahren. Das ist einfach, das sagen sie mir, das war unter vorgehaltener Hand, das ist heute der Marco Schwarz genauso. Also ist ja dann ein Markenkollege. Also genauso diese Voraussetzungen, aber eben im Haser nur einen mehr und der da jetzt in drei Disziplinen auch richtig, richtig gut werden soll.
Kann er damit umgehen? Weil ich glaube, der Haser ist jetzt sehr gut damit gefahren, dass niemand mit ihm gerechnet hat und dann wird er auf einmal Riesenslalom-Weltmeister. Aber glaubst du, dass der Haser damit umgehen kann, wenn dann plötzlich die Leute sagen, hoppla, jetzt kommt der Haser, jetzt erwarten wir uns was?
Ja, ne, er hat ein bisschen alle Wartvorläufe runterbringen müssen. Also er hat da, ich glaube, er war Fünfter nach dem ersten Lauf, oder bin jetzt ganz falsch, ich glaube, Fünfter war er. Also er hat das schon, ich glaube, dass er schon cool ist. Also ich meine, natürlich ist er Iceman, gell, das Emotionen ist bei ihm ein ganz schwieriges Thema, beziehungsweise nicht vorhanden. Aber ja, es ist so, aber er ist unheimlich trocken, gell? Also man, das ist halt einfach sein Charakter, aber ich glaube, dass dem wirklich viel am Hintern vorbeigeht und das macht wahrscheinlich auch ein bisschen so einen Abgebrühten. Man ist ja erfahren, er fährt jetzt auch schon lange mit. Bei ihm wird eher die Sache sein, ob er sich nicht übernimmt mit dem ganzen Programm, so wie Marco Schwarz und dass er da hin und her switcht und dass er sich da vielleicht irgendwie ein bisschen übernimmt. Das hätte eher die Gefahr, gell, gesehen, dass er zu viel probiert. Aber sein Materialwechsel sieht auf jeden Fall so, dass er sagt, er möchte komplett aufgestellt sein. Ja.
Okay, lass mich die Abschlussfrage wirklich jetzt zum Blacky stellen. Ich weiß gar nicht, wie man das Comeback bewerten muss. Am Ende des Tages wahrscheinlich schon gut übers ganze Jahr gesehen, hat ein bisschen gebraucht. Aber plant der Blacky auch noch einmal irgendwann in den Speed zu gehen oder ist das Thema komplett gestorben?
Nein, ich habe es gerade kurz mal...
Das mit Markus Wagner telefoniert
jeden Tag. Nein, nichts. Ah ja, genau, wir müssen apropos müssen. Ich denke, ich ja Telefonatstelle aus. Ich habe nur kurz eben was von ihm gehört und der Super-G auf jeden Fall wird aufnehmen. Super-G ist fix im Programm. Abfall, glaube ich, ist schwierig. Aber was ihn jetzt erinnern, ist Super-G fix wieder Super-G im Programm. Also der möchte auf jeden Fall wieder zunehmen. Eben diese Abfahrt nach dieser Bäumjörg-Geschichte, vielleicht probiert das, aber... Ja, der wird sich auf jeden Fall wieder dreibeinig aufstellen, ja.
Und das ist halt der Wahnsinn, wenn du
überlegst. Den Slalom vielleicht weglässt, ja bitte. Schon.
Wirklich, wirklich.
Im ersten hat es ja so gelungen, dass er den Slalom vielleicht sogar, aber kannst du mir nicht vorstellen, aber ja, irgendwo wird er halt Abstriche machen müssen, gell, und der Abfahrt, oder halt Speed ist natürlich mit Abfahrtstrainings und alles natürlich ein unheimlicher Zeitaufwand, gell.
Ja, und da schließt sich aber dann wieder der Kreis, weil wenn du nämlich die beiden Vorfälle vergleichst, Kriechmeier in Wengen und Schwarz in Bormio, ich habe mir gedacht, da ist nichts beim Blacky, weil dieser Sturz war jetzt, das war ja kein Kapitalcrash, sondern der ist irgendwie nur weggerutscht, ja, und dann heißt Kreuzband gerissen und das ist so nah sind Glück und Pech beieinander, kann man sagen, Roman, kann man das sagen?
Ja, na eben, ich habe mir beim Wengensturz da, glaube ich, da vom Kriechmeier, ich habe mir auch gedacht, dass da viel mehr ist, man hat dann, das mit dem anderen, man ist ja lange gelegen und da fährt er mit einem Ski runter, hat das Wind als vor 16 Jahren gemacht, und in Kitzbühel ist er rausgefahren und dann ist er runtergefahren und war das Kreuzband gerissen. Da weiß ich noch, dass er mit dem Skidu dann vorbeigerauscht an uns im Zielraum, also das ist dann also wo es den Streitberger unten und Reichel reingehaut hat, also das heißt nichts, das sind halt gestandene Männer, die fahren halt runter, gell, das Adrenalin und Muskeln und die spüren dann nichts. Und ich habe mir dann trotzdem gedacht, oh je, das ist nichts. Aber es ist halt wahrscheinlich auch so ein körperliches Phänomen, gell? Also das ist so, der Hirscher hat sich auch nie eigentlich in Wahrheit, man, der hat einmal ist er da beim Knöchel oder sich verletzt, der hat sich auch nie verletzt.
Beim Skifahren,
ja. Beim Skifahren, ja. Da ist, er hat es schon, beim Training ist er mal so gibt's ja so Videos, so ein Lapsiger mal hingerutscht und dann ist er eigentlich eher ein dummer Fehler gewesen, wo er sich da mal verletzt hat, unter, glaube ich, beim Kahnbein mal was gehabt. Und, aber auf jeden Fall, das sind einfach so körperliche Wunder, gell. Also, ich habe das auch im Kilde immer gedacht, dass der so ein körperliches Wunder ist und dann passiert das, aber da ist eh wenig passiert, da muss man in Wahrheit sagen, dafür, dass was der Sturz ist, man natürlich, wenn er sich so tief einschneidet in den Unterschenkel, gell. Ist natürlich brutal, aber ja, bin ja auch gespannt auf Kilde. Aber was ich auch gehört habe, abschließend vielleicht noch ganz kurz, Max Franz soll heuer wieder fix Rennen fahren, ja.
Okay, also der beste Kumpel vom Hirscher, muss man auch sagen, oder?
Genau, ja, auch so. Jetzt bei Van Dier, also
da Max schon, Franz. Ja. Man kann immer über, erstmal kann man immer mit dem Roman sprechen, aber man kann vor allen Dingen immer über Skifahren sprechen, es ist einfach nur geil. Pause, Big Show 27.
Servus, das ist Linus Strasser und ihr hört Sportradio 360.
And now for something completely different.
The remains of the week in dieser Woche. Fangen wir mal mit dem Offensichtlichen an. Thomas Wagner hat mich beschimpft und das natürlich mit Recht. Ich kann aber sagen, dass jemand aus meinem engsten Freundeskreis präsent war, als am Sonntag am mittleren bis frühen Nachmittag der ASK Volzberg, ich weiß gar nicht, wer jetzt da Headsponsor ist, aber früher war es der ASK Pumpenbauer Volzberg. Das ist das größte Unternehmen, glaube ich, in Volzberg es ist Pumpenbauer, tatsächlich die Firma heißt, das glaube ich nur noch Bauer, aber die Pumpen, die stellen sie eben her, um Felder zu bewässern. Anyway, Pumpenbauer war früher der Sponsor, dann war es mal die Sparkasse Volzberg, jetzt ist es ein Unternehmen, das heißt Münzer, ich bin mir nicht sicher, ob die im Namen drin sind, but anyway. Der ASK Volzberg hat am Sonntagnachmittag die Wiener Austria in der ersten Pokalrunde mit 3-2 besiegt, bei uns ist ja der Cup, der ÖFB Cup, und ich war nicht dort. Und Thomas Wagner hat zu Recht gesagt, wieso bist du nicht dort gewesen? Naja, ich habe ihm eine ganz, ganz müde Entschuldigung gegeben. Ich war bis Samstagabend in Kitzbühel mit dem Tennisturnier beschäftigt und Kitzbühel-Vorzburg ist dann doch nicht der nächste Weg, vor allen Dingen, weil ich Montag in München sein musste, dann Montagnachmittag ins tiefste Niederösterreich gefahren bin, um mich für einen Hund zu bewerben. Ich war nicht dort und ich hätte es aber natürlich gerne gesehen, weil ich die Volzberg im letzten Jahr in der zweiten Liga, sind ja leider abgestiegen, 3 oder 4 Mal gesehen habe und es nicht für möglich gehalten hätte, dass die gegen eine Mannschaft wie die Austria tatsächlich 3 Tore schießen. Und die Torfolge war ja so, Volzberg 1-0, dann schießt die Austria und kurz vor, also in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Ausgleich, dann geht die Austria in Führung und eigentlich ist das gegessen, weil mein Verein, dem ich ja noch viel näher stehe, der SK Sturm, hat es nicht geschafft, im letzten Jahr gegen die Austria überhaupt Tore zu schießen. Und dann schießt Volzberg 2 Tore innerhalb von 3 Minuten. Und mein lieber Freund Peter war dort, hat mir Zwischenberichte geliefert, hat mir Fotos geschickt, die ich Thomas Wagner auch weitergeschickt habe. Aber damit hat sich der Thomas nicht zufrieden gegeben. Muss man wirklich sagen. Da hat er auch mit Recht gesagt, nein, das ist mir nicht genug. Jetzt habe ich das versäumt. Die zweite Pokalrunde wieder zu Hause gegen Admira Wacker, das ist absolutes, wir Franzosen sagen, ein Trap-Game, glaube ich, weil die Admira natürlich nicht so prominent ist wie die Austria, aber wahrscheinlich stark oder ziemlich sicher stark. Und das muss man dann ja, das sieht man natürlich von außen nicht. Wenn man global drauf schaut, dann denkt man sich vielleicht, naja, gegen die Austria haben sie gewonnen, jetzt muss gegen die Admira auch ein Sieg her, aber Volzberg ist nicht Bielefeld. Es waren ausnahmsweise mal Leute sogar dort gegen die Austria. Also letztes Jahr in der zweiten Liga, wo sie dann abgestiegen sind, denke ich mir auch, puh, also die 1500, die da angegeben werden, sind aber sehr optimistisch geschätzt. Das war früher anders, als ich groß geworden bin. Oder sagen wir alt, groß bin ich ja nicht geworden. Aber Volzberg, damals Aufstieg in die zweite Liga, da waren bis zu 3000 Leute in diesem Stadion, das nicht mehr als 1500 verträgt. Aber wir sind da auf den Zäunen gestanden. Das waren Holzzäune, die, ich würde mal sagen, ungefähr 2 Meter hoch waren und davor auch 3 Rows Deep. Pete Fink hätte seine Freude damit, der alte NASCAR-Fuchs. Und da war das Pokalspiel, das mir in Erinnerung geblieben ist, war gegen Föst Linz. Und ich meine, das ist 2-2 ausgegangen. Und damals, wir, damals kannte ich noch die ganze Aufstellung. Kramer, Helly im Tor, hinten Rudi Lang, vorne Kidi Heinisch. Ich könnte es runterbeten, interessiert euch natürlich nicht. Aber gegen Föst haben wir, glaube ich, im Elferschießen verloren. Oder in der Verlängerung. Und Klaus Stering damals in der Verteidigung, der Bruder von Sepp Stering, der für Innsbruck gespielt hat. Damals war ich ein richtig großer Wolfsburg-Fan. Heute sage ich ganz ehrlich, ich kann keine drei Spieler nennen. Ich tu mich bei zweien schon schwer. Den Krienzer kenne ich. Nicht, dass ich ihn erkennen würde, aber Krienzer, der sagt mir was. Und letztes Jahr natürlich Jakob Jantscher, der letztes Jahr wenig gespielt hat, jetzt gar nicht mehr spielt. Also das ist auf jeden Fall etwas, über das man hätte reden sollen. Aber Martin Konrad hat keine Zeit gehabt. Und ohne Martin ist mein österreichisches Fußballwissen nur die Hälfte wert. So, das ist das eine. Das nächste ist diese ganz, ganz große Schwimm-WM, wo ich komplett die Übersicht verloren habe. Wo mir aber auch der Zugang fehlt. Ja, ich habe ja da gerne darüber mit dem Claudio Cartunio von der Süddeutschen Zeitung geplaudert. Der Claudio, Sportchef, kümmert sich aber jetzt gar nicht für die SZ. Also ich bin mir sicher, dass er mit großem Interesse sich das Ganze anschaut. Aber für die SZ, und ich weiß auch nicht, wo du überhaupt dort ist, ist Sebastian Fischer, den kenne ich nicht. Und Claudio wäre mein Go-To-Guy gewesen. Immer, ist er immer noch, und ich habe es aber irgendwie nicht auf die Reihe bekommen, mit ihm zu plaudern. Vielleicht schaffen wir das dann nächste Woche, weil ja doch, das habe ich mitbekommen. Lukas Mertens hat über 400 Meter, glaube ich, gewonnen. Florian Wellbrock haben wir letzte Woche kurz, haben wir den angeschnitten im Freiwasser. Läuft gut. Ja, ich glaube, wir haben es im Österreich-Teil angeschnitten. Das war vorletzte Woche schon. Verrückt. Und ja, und dann hat noch eine Deutsche, deren Namen mir jetzt komplett entfallen ist, hat tatsächlich auch noch die 100 Meter Brust gewonnen. Kann mich aber auch täuschen, glaube ich aber nicht. Oder waren es 200 Meter Brust? Und Schwimmen natürlich meine Kernsportart. Die erste Sportart, die ich vereinsmäßig betrieben habe, aber auch da ist eben das Problem, dass ich nicht groß, sondern nur alt geworden bin. Und zum Schwimmer fehlen mir dann doch stolze 20 Zentimeter. Würde ich sagen, an Höhe und auch an Wingspan. Und außerdem war ich ein fauler Hund, zehre jetzt aber noch davon, dass ich eine einigermaßen stabile Technik habe. Und das dritte Thema, über das ich hätte reden wollen und können, da wäre Oliver Fasnacht natürlich der richtige Gesprächspartner gewesen, ist ein Fußballthema. Aber das ist natürlich lokal beschränkt, es sei denn, es gibt Verkehrsunfall-Touristen, die auch außerhalb von München sich den TSV 1860 München gerne anschauen. Weil was da los ist, das ist einfach nur erheiternd. Vielleicht spreche ich mit dem Anchorman drüber. Das ist nur erheiternd für mich als Außenstehender. Ich verbinde irgendwie schon Sympathien mit den 60ern. Sage ich ganz offen. Und ich finde es cool, dass Kevin Volland und Florian Niederlechner wieder zurückgekommen sind. Mal schauen, was die bewegen können. Jetzt kenne ich immerhin zwei Spieler von den 60ern, was schon einer mehr ist als in Voitsberg. Und ich würde das überragend finden, wenn sie wieder in die zweite Liga aufstiegen. Und ich bin ja nach München gekommen an einer Zeit, wo sie sich gerade hochgearbeitet haben, die 60er, unter Werner Lorand und dann auch mit Peter Packholt. Immer noch Wahnsinn, zu welchem Zeitpunkt Peter Packholt damals rausgeschmissen wurde. Ich glaube, sie waren Sechste oder Fünfte sogar in der ersten Liga. Und Karl-Heinz Wildenmoser hat damals gesagt, nee, das ist uns nicht gut genug. In der ersten Liga wohlgemerkt. Und ich wünsche den 60ern alles Gute. Und ich bin jetzt auch kein einseitiger Basher vom Scheich, der nie einer war, sondern vom Investor aus... kommt aus Saudi-Arabien, bin mir gar nicht sicher, der ja eigentlich nur ein Bauherr ist und der in den TSV 1860 München unfassbar viel Kohle reingesteckt hat. Und dann aber diese Freudenfeuer, die gezündet wurden, dass Ismaik nicht mehr da wäre und ist und plötzlich bei Facebook vor 10 Tagen, glaube ich, lapidar der Hinweis, naja, also dieser Verkauf der Anteile ist gescheitert. Philipp Schneider wäre hier auch ein fantastischer Gesprächspartner. Vielleicht machen wir das mal. Aber da ist jetzt noch nichts entschieden. Wenn ich die Teeblätter in meinem morgendlichen Tee richtig deute, könnte es sein, dass es einen anderen Abnehmer der Anteile von Ismail gibt, aber das weiß man nicht bei den 60ern. Und ich kenne auch zu wenige Fans, die mir hier Einblick geben könnten. Also lustigerweise, ich habe einen Schüler hier, vielleicht lassen wir im nächsten Jahr das fluchende Klassenzimmer wieder aufleben. Ich habe einen Schüler hier, der Bayern-Fan ist, aber ganz tief in der Bayern-Szene auch drin ist und der aber auch mit den 60ern, der zumindest weiß, was dort los ist und ich glaube auch ein paar 60er, richtig eingefleischte 60er-Fans kennt. Und ich hatte das schon komplett verdrängt, dass Ismail damals, vielleicht habe ich es auch nicht verdrängt, vielleicht ist das nicht passiert, aber dass Ismail dafür verantwortlich war, dass die 60er in die vierte Liga gehen mussten. Also spannend. Vielleicht gibt es kommende Woche schon jemanden, der die Anteile von Hasan Ismail gekauft hat, vielleicht aber auch nicht. Also das ist ein Thema, das liegen geblieben ist und das ist auch ein Thema, zu dem ich etwas wissen wollte und sagen könnte. Ja, Pause und dann Football.
Hallo, hier spricht Thorsten Leidenhardt, Head Coach von Ratio Farm Ulm und Sie hören Sportradio 360.
Es ist die Big Show 720 und es geht weiter mit dem Football Transkontinental, möchte ich sagen. Und da ist natürlich mit am Start Nicolas Martin. Hi Nicolas.
Einen wunderschönen.
Und weil es im Transkontinental ist, auch Andreas Renner. Grüß dich, Andreas.
Hallo.
Wenn im Jahr, am Ende des Jahres 2025, die Liste veröffentlicht wird der bestverdienenden österreichischen Sportler, dann wird dort jemand stehen, ganz ehrlich, Nicola, den ich, ja, vielleicht habe ich schon mal gehört, vielleicht habe ich es, ich glaube, der Walter Reiterer postet manchmal was zu dem, aber wenn denn das tatsächlich garantiert ist, dann wird Bernhard Reimann mit 25 Millionen Dollar pro Jahr, ich weiß nicht, ob es viele österreichische Sportler gibt, die da mehr verdienen, ich weiß aber, also im Verhältnis dazu, wie bekannt er ist, ist er eine Ausnahme. Jetzt ist es kein Skill-Position-Player, sondern er spielt, glaube ich, Left Tackle, korrigiert mich bitte, bei den Indianapolis Colts. Ist das normal, dass ein Mann, den man nicht kennt und der jetzt auch nicht so eine unfassbar wichtige Position spielt, Und schon bin ich still. Bitte.
Das Ding ist, du zahlst dem Left Tackle viel Geld, weil er quasi die Lebensversicherung für deinen Quarterback ist. Der Left Tackle, also der Quarterback, meistens Rechtshänder, schaut also hat in seiner Wurfbewegung, ist also eher nach rechts orientiert und das ist quasi, was man die Blindside nennt, also die Seite, wo er nicht hinschaut. Das heißt, da sollte nicht so viel durchkommen. Deshalb ist die Left-Tackle-Position so eben wichtig und auch so gut bezahlt. Also ja, die O-Line ist tatsächlich so, und das ist vielleicht ein bisschen bitter, dass man die über die O-Liner natürlich vor allen Dingen redet, wenn es nicht funktioniert, sprich, wenn dein Quarterback im Dreck liegt. Aber also die Position ist mit die wichtigste überhaupt und da hat er sich halt hochgearbeitet die letzten Jahre. Also kommen von Tight End ist, glaube ich, also war jetzt nicht an einem Top-Top-College, aber Top, war Division One, Central Michigan. Da dann im Juniorjahr umgeschult auf Tackle, in der dritten Runde gedraftet und seitdem Jahr für Jahr wirklich große Schritte nach vorne gemacht. Und ja, die Colts sehen ihn jetzt als quasi mit den wichtigsten Spielen ihrer O-Line. 100 Millionen der Vertrag, 60 Millionen garantiert. Also Herr Reimann wird in seinem Leben, glaube ich, nicht mehr kalt essen, ja. Aber ja, also das ist der große, ja, die große Geschichte für den österreichischen Fußballsport. Und für jemanden, wo der, das hatte ich bei Reiterer gelesen, wo Karl Wurm, der damalige oder immer noch Präsident der Vikings, gesagt hatte, naja, da gehe ich jetzt für ein Jahr in die USA. In der Highschool, ja, bitte sehr. Hat sich gelohnt.
Das muss man wirklich so sagen. Es war mir nicht so gewahr, Andreas, dass diese
Position. Es kommt noch was anderes hinzu, was ich noch ergänzend sagen würde. Du kannst zu jedem Footballverein auf diesem Planeten gehen und jeder wird dir sagen: Oh, Offensive Line, da bräuchte man noch ein paar gute Leute. Es gibt niemand, der keine Offensive Line Spieler sucht. Niemand.
Okay. Egal in welcher Liga.
Okay. Ja, aber ich meine, gut for him, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat, dass er ans College gegangen ist, aus der Austrian Football League oder aus der ELF oder aus der GFL, vielleicht ein kleines bisschen schwieriger.
Und Jakob Pöltl verdient mehr, der Center der Toronto Raptors. 104 Millionen für 4 Jahre. Der Unterschied dürfte sein, wenn mich nicht alles täuscht, in der NBA ist es immer garantiert.
Das ja, und ich glaube, Alaba müsste auch relativ weit vorne sein, aber ich glaube nicht.
Aber bei Fußballer 25 Millionen im Jahr, da wird es auch schon dünn, ne?
Also, ja, da gibt es nicht mehr so viele. Ja, ja. Und nochmal, good for him, dass er es gemacht hat, der Bernhard Reimann. So, jetzt bin ich natürlich jemand, Andreas, der, du weißt, du kennst mich. Die Schlagzeile reicht mir im Grunde genommen und ich sehe also.
warum machst du dann eigentlich einen Podcast, bei dem wir versuchen, bei solchen Themen in die Tiefe zu gehen? Das wäre jetzt mal die Frage an dich.
Deswegen lade ich euch ja ein, weil mir reichen okay. Überschriften nur, um ein bisschen Gusto zu bekommen, aber okay. Ich weise dann bei euch. Und ich weiß noch, als wir die allererste Vorschau gemacht haben auf den German Bowl, das ist jetzt dann doch schon etliche Jahre her, da war der Head Coach der, wie hießen sie? Die
Kiel Baltic Hurricanes.
Kiel Baltic Hurricanes war Patrick Izume. Mhm. Und ihr habt, entweder du oder Nicola.
Damals noch keine TV-Personality.
Nein, damals nicht, aber Head Coach und ihr habt mit ihm ein langes Interview geführt als Vorschau auf diesen German Bowl. Und er ist natürlich seitdem eine TV-Personality, war bis vor kurzem Commissioner, jetzt hat er die Brocken hingeworfen. Es ist eine öffentliche Scheidung, auch wenn sein Ex-Partner jetzt sagt, wenn ich es richtig gelesen habe, ja, also wir verdanken ihm fast alles. Warum ist es so weit gekommen, Andreas, und was bedeutet das für die ELF?
Also es ist eine schwierige Gemengelage. Darüber könnten wir jetzt, ich versuche es mal kurz zu machen, weil wir könnten das jetzt auch 2,5 Stunden ausführen. Die ELF in ihrem Konstrukt funktioniert anders als die NFL. Ja, die haben zwar auch einen Commissioner, so wie die NFL, aber die NFL ist so organisiert, dass im Prinzip der Ligaverbund sich trifft, dann, wenn sich die Teambesitzer treffen. Also die Teambesitzer kommen zusammen, die treffen die wichtigen strategischen Entscheidungen für die Liga und die wählen oder bestimmen einen Commissioner, den sie bezahlen. Die ELF hatte von Anfang an einen Investor, Zeljko Karajca, der kam aus dem oder kommt aus dem TV-Business, war mal bei Sport1, war mal bei Pro7 und so weiter und so fort. Der hat da eigenes Geld reingestellt, um diese Liga auf die Beine zu stellen. Und Patrick Izume war der von ihm ausgewählte Commissioner. Er hat ihn dann auch bezahlt. Davon gehe ich zumindest mal aus. Man weiß inzwischen ein bisschen mehr über die Mehrheitsverhältnisse der ELF. Patrick hatte wohl auch Anteile an der Liga, aber den allergrößten Teil, ich glaube so um die 70%, hat Zeljko Karajca. Das ist jetzt erstmal die Gemengelage und es gibt schon seit längerer Zeit, auch wenn das jetzt anscheinend gerade explodiert, schon seit über 2 Jahren sehr große Unzufriedenheit in der Liga über das Konstrukt und darüber, dass die Vereine bzw. Franchises, weil es sind ja Franchises, die dann quasi bei der Liga gekauft werden, dass die sagen, sie können sich unter den Rahmenbedingungen, wie sie jetzt sind, nicht finanzieren, unter anderem gepaart mit dem Vorwurf, dass da finanzielle Zusagen nicht eingehalten werden von der Ligaspitze, wo es um Verteilung von Sponsoreneinnahmen und so weiter geht. Ne? Das ist jetzt die Basis für den Konflikt. Das hat dazu geführt, dass sich mehrere Franchises zusammengeschlossen haben, die gesagt haben, so geht's nicht weiter. Also das war schon vor dem letzten Finale im letzten Jahr, ist das öffentlich geworden und hat vorher schon 1,5 Jahre geköchelt. Und jetzt ist halt so der Punkt, wo sie sagen, also nach dieser Saison machen wir das nicht mehr so, wie es jetzt ist. Sie haben quasi ein eigenes Konstrukt gebildet, das, wenn man es richtig, ich vermute mal, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, bedeutet, dass sie sofort aus der ELF austreten und ihre eigene Liga gründen könnten, ohne das Konstrukt ELF Karajca.
Und dann nach NFL-Modell, wo die dann die Teams das
genau Sagen haben. Genau. Was jetzt mal, also dann könnte man, wenn es nicht funktioniert, hat man zumindest alles versucht. So rum könnte man es vielleicht formulieren. Zeljko Karajca und Patrick Izume sind in den letzten Jahren immer sehr so aufgetreten, als wären sie ein Herz und eine Seele. Und da gab es dann auch so Geschichten wie zwischen uns passt kein Blatt. War es aber auch, dass es sehr viele Vorwürfe gibt wegen unbezahlten Rechnungen gegen die European League of Football und damit gegen den Besitzer der Liga, die teilweise, es wird jetzt in der Zeitung in Hamburg veröffentlicht, vor Gericht schon ausgefochten werden und so weiter und so fort. Und auch das zieht sich über Jahre, fing angeblich schon 2022 an. Und man kann sich jetzt nur vorstellen oder vermuten, dass Patrick Esume, dem ich auf jeden Fall zugestehen würde, dass er in diese Situation reingekommen ist, weil er den deutschen Football fördern wollte oder weil er zumindest Football professionalisieren wollte. Über den Weg kann man sich streiten, ob das richtig ist oder nicht. Da sind bestimmt ein paar Dinge passiert, die, wenn diese Gerichtsverfahren gerechtfertigt sind, ihm auch nicht in den Kram gepasst haben. Und der hat jetzt dann auch, wo sich diese Allianz da gebildet hat und sich ablösen will, dann auch gesagt, okay, bis zum Saisonende bin ich noch mit dabei und dann bin ich raus.
Was heißt das jetzt? Wird die Saison fertig gespielt? Spielen die Teams nicht weiter? Nicola, wie, was passiert jetzt?
Und die Gerüchteküche brodelt natürlich jetzt intensiv. Aber wie Andrea schon gesagt hat, ist der öffentliche Teil und der brodelnde Teil sind vielleicht ein bisschen getrennt. Ja, also dass das irgendwie in den Kulissen ein bisschen hakt, das haben wir schon länger gehört. Angeblich gibt es einen Plan B für ein Finale, sollte es dann doch so weit eskalieren, dass das Finale nicht mehr stattfindet. Aber gut, bis da sind wir noch nicht. Was jetzt wirklich auffällig ist, das war jetzt auch zum Beispiel von Esume keine Erklärung, die er selbst abgegeben hat, sondern das war kommuniziert über seinen Anwalt. Also plötzlich ist es wirklich, die letzten zwei Wochen ist es insofern eskaliert, dass sämtliche Leute gerade versuchen, ganz viel Distanz zwischen sich und die ELF zu bringen. Jetzt wäre die Frage, was war jetzt der konkrete Auslöser? Wie gesagt, brodeln tut schon lange, dass da alle weg wollen. Wir werden sehen. Also ist jetzt natürlich nicht gerade fördernd, wenn solche Schlagzeilen dann quasi das Sportliche überdecken während der Saison. Wir werden sehen, was jetzt die nächsten Wochen passiert ist. Also es hat halt eine Dynamik aufgenommen und eine sehr, sehr beschleunigte Dynamik. Das ist halt das, was mir ein bisschen Sorgen macht, innerhalb der letzten zwei, drei Wochen, wo du sagst, okay, wo stoppt das jetzt? Interessanterweise zwei Tage bevor diese Aussage von Esume kam, dass er halt Commissioner bis zum Ende des Jahres macht und dann nicht. Und weil auch, ich glaube, stand da nicht sogar drin, weil das Vertrauen einfach nicht mehr da ist, hat Kareischer in dem Interview noch gesagt, ja, also zwischen mir und ihm passt kein Blatt Papier. Also es ist wirklich schwer, sich da ein Bild zu machen, was da wirklich passiert ist. Dann melden sich Björn Werner und Co. Und viele Unterstützer von Esume, wie schwer es doch überhaupt die letzten anderthalb Jahre war, ja, und ist schwierig, also wirklich schwierig, sich da wirklich ein Bild zu machen.
Aber wenn wir darüber reden, wie kann das weitergehen? Also Punkt 1 ist, sinnvoll im Bestreben von allen wäre es, das Finale noch gemeinsam auszutragen. Ja, weil die sind jetzt schon in der vorletzten Saisonwoche, dann gibt's noch zwei Halbfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale oder Wildcard, Halbfinale und Finale, um genau zu sein. Und am 7. September, an dem Tag, an dem die NFL auch losgeht, ist das Finale in Stuttgart. Die Einnahmen für dieses Finale gehen an die Liga. Es wäre also auch für Željko Karajča clever, den Tag nicht zu boykottieren, weil da kommt halt nochmal Geld rein. Das ist Punkt Nummer 1. Was dann danach passiert, ob es eine Möglichkeit gibt, sich mit Karajča zu einigen, wo man quasi einen sanften Übergang hinkriegt oder ob es einen harten Bruch gibt, wo die Vereine, die die Nase voll haben, sagen, wir gehen. Und man muss jetzt auch dazu sagen, so wie die Liga organisiert ist, da gibt es halt auch ein paar Franchises, die mehr oder weniger am Tropf der Liga hängen, die sich nicht öffentlich bekannt haben. Also es gibt, glaube ich, jetzt in dieser Allianz 9 Franchises, die gesagt haben, sie würden dann gehen, vor allen Dingen mit die wichtigsten, wie die zwei Österreicher plus Frankfurt und Rhein-Fayer.
Paris, Kopenhagen.
Ja, aber was dann bei denen passiert, weiß man noch nicht öffentlich. Aber man hört schon, dass angeblich eigentlich alle mit dabei wären, nur einige sich noch nicht öffentlich äußern. Das wären jetzt zwei Optionen. Also entweder man findet eine Lösung mit Karajcha unter diesem öffentlichen Druck oder man sagt, wir machen das jetzt selber, so wie wir das wollen. Und die dritte Lösung wäre natürlich, man jagt alles in die Luft. Ich glaube, das ist die unwahrscheinlichste, weil die Franchises, die jetzt gesagt haben, wir wollen so nicht mehr weitermachen, ich glaube, die denken schon, dass eine Football-Liga auf diesem Level in Europa, weil an der Spitze der Liga ist es mit Abstand der beste Football, der in Europa gespielt wird, und darüber kann man nicht diskutieren. Aber dass es einen Sinn ergeben kann oder dass es erfolgversprechend ist, eine solche Liga in Europa aufzuziehen, das glauben die. Und deswegen ist es unwahrscheinlich, beziehungsweise sie haben ja schon gesagt, sie wollen das auf jeden Fall weiterführen und versuchen das selbst in die Spur zu kriegen, was es derzeit halt nicht ist.
Hat denn so eine Franchise, die beiden Österreicher, ist glaube ich Innsbruck und Wien, oder?
Ja.
Sind die beiden Österreicher, aber auch Frankfurt oder Rheinfire, ist das, brauchen die einen Mäzen? Haben die genug Sponsoren? Ist das ein Zuschussgeschäft oder kommt
die da? Haben Besitzer. Wie die NFL.
Okay.
Ja.
Besitzer wie die
NFL. Und Investoren
meistens. Und, ja, Besitzer, ja, was das Gleiche ist.
Ja.
Ja, und letzten Endes ist ja das Problem, das da entsteht, dass die sagen, es gibt so viele Schwierigkeiten, die von der Liga kreiert werden für uns, dass wir jedes Jahr Geld verlieren und es nicht die Aussicht gibt, dass sich das bessert, obwohl wir glauben, es müsste nicht so sein.
Okay.
Also das Grundproblem von Football ist ja jetzt, also unabhängig von der Liga, ist ja diese Riesenkader, die natürlich eine Riesenlogistik erfordern. Ja, also wenn du Spieler bezahlen willst, dann bezahlst du in dem Team halt nicht 20, sondern 60. Wenn du Staff bezahlen willst, zahlst du nicht 10, sondern 30, 50. Ja, wenn du von, keine Ahnung, Kopenhagen nach Madrid reisen willst, dann brauchst du nicht 15 Plätze im Flieger, sondern 100. Ja? Oder halt einen Bus. Aber wer will mit dem Bus von Kopenhagen nach Madrid reisen? Ja, so. Das Problem, also das heißt, du hast bei Football von Haus aus einen riesen Kostenpunkt und das ganze Ding muss natürlich finanziert bekommen. Und also tatsächlich immer wieder, wenn man mal von der Franchise hört in Sachen Zahlen, also wir haben Rheinfire, die ja eigentlich meistens so einen fünfstelligen Schnitt haben. Ja, du hast gerade mal so eine schwarze Null, plus minus. Ja, letztes Jahr anscheinend ist es Stadion teurer geworden. Gab es direkt zu den Playoffs, ja, wir müssen die Preise erhöhen, weil das deckt sich nicht. Vor ein paar Wochen gab es ein Interview in der Süddeutschen mit dem Verantwortlichen für die Ravens. Da hieß es irgendwie, die packen da 2-3 Millionen im Jahr rein, aber im Augenblick kommen die auch nicht wirklich auf den grünen Zweig. Also immer, das ist halt die Gemengelage. Die kommen gerade so plus minus über die Runden und das wollen, also ob man es ändern kann, ob das wirklich gewinnbringend ist, das ist weiterhin, glaube ich, eine ungeklärte Frage, aber natürlich, die könnte man erst beantworten, wenn tatsächlich mal eine Gelderverteilung stattfindet, wie sie sein sollte und nicht, wie es scheinbar, wenn man den Meldungen alle glauben darf, aktuell der Fall ist, dass da halt Gelder, die fließen sollten, nicht fließen, dass Teams überhaupt keinen Überblick haben, welche Einnahmen die Liga hat in Sachen Sponsoren, TV und so weiter. Irgendwo habe ich gelesen, es wäre irgendwie eine Summe im Raum komplettiert worden für TV-Rechte und als man dann nachgehakt hat, kam dann plötzlich eine neue Summe, 5 Millionen drunter. Das ist alles sehr wirr, sehr intransparent. Ja, wir müssen sehen, wie das... Also wir müssen sehen, wenn sie sich neu strukturieren, wie sie es schaffen können und ob dann wirklich, ja, sie immer noch wirklich abhängig sind von diesen Finanzspritzen von Investoren oder ob es irgendwie einen Weg gibt, dass das Ganze trägt. Wo wir noch allerdings so oder so meilenweit von entfernt sind, ist zu sagen, dass Spieler davon leben können, Footballspieler in Europa zu sein, weil...
Ja, Deutsche vor allen Dingen.
Was?
Deutsche vor allen Dingen.
Ja, so Europäer. Sagen wir so Europäer, ja.
Ah, das stimmt auch nicht ganz, weil es gibt ja auch 6 bezahlte Imports, für die auch in der Salary Cap inklusive sind. Da sind auch schon
aber da würde ich da selbst bei denen bin ich immer noch nicht wirklich beim Punkt, die können davon problemlos leben, weil das ist sowieso nur 6 Monate im Jahr und für mich wäre davon leben können wirklich sich nur noch auf Football zu fokussieren und da sind wir wirklich bei den Europäern meilenweit weg davon. Also das wäre so Schritt 17. Schritt 1 ist erstmal wirklich das Ganze finanziell stabil zu bekommen.
Okay. Bernhard Reimann hat alles richtig gemacht. Da schließt sich der Kreis. Vielleicht noch ganz kurz, also über die GFL, lasst uns in den kommenden Wochen sprechen, aber ganz kurz, Andreas und gerne auch Nicola, aber ich hatte ja den Eindruck, dass diese Fernsehpräsenz in Deutschland, der ELF, schon sehr an der Person von Coach Esume hing. Ja, weil der halt wirklich ein Aushängeschild war, weil man ihn halt auch kennt, mittlerweile in der Szene. Traut ihr euch irgendwelche Prognosen zu, ob sich da was ändern könnte, ändern wird?
Also die Fernsehpräsenz bei ProSieben Max, also Patrick Esume ist das Aushängeschild der Liga, aber die Fernsehpräsenz geht mit Sicherheit darauf zurück, dass Elko Karajcar sowohl früher bei Sport 1 als auch bei ProSieben und ProSieben Max aktiv war und auch in wichtigen Rollen. Der hat da ganz bestimmt eine entscheidende Rolle gespielt und wahrscheinlich, um den Deal zu machen, eine größere als Patrick das tatsächlich hatte. Patrick ist natürlich der Mann, mit dem die Leute die Liga verbinden, weil er halt diese Fernsehpersönlichkeit ist. Deswegen ist auch, wenn man dann ein Aushängeschild sucht, eher die richtige Wahl. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ein TV-Deal an Patrick Esume hängen würde, vor allen Dingen nicht bei ProSieben Max, weil Patrick Esume ja inzwischen bekanntlich bei RTL ist. Okay. Was mit den TV-Rechten passiert, ob da vielleicht diese neue Allianz schon eine Lösung hat für den Fall der Fälle, kann ich dir nicht sagen.
Okay. Was du uns sagen kannst, Andreas, Sonntag 12 Uhr, was möchtest du uns schon verraten?
Naja, es gab ja letzte Woche die Todesnachricht, dass Ozzy Osbourne, der Sänger von Black Sabbath, verstorben ist. Ich habe es dann letzte Woche nicht mehr geschafft, das noch rechtzeitig fertig zu bekommen fürs Wochenende. Aber diese Woche ist es dann soweit. Es geht um die Solo-Karriere von Ozzy.
Ich lerne dann immer was. Ja, ich kenne die Persönlichkeit Ozzy Osbourne, aber ich kenne, glaube ich, erschreckend wenig Musik von Ozzy Osbourne. Danke, Andreas. Danke, Nicola.
Ozzy Osbourne, du bist doch auch Dreamer.
Ach so, ja, okay, das ja. Okay. Ich träume auch noch big. Ich träume davon, dass ich irgendwie mit der Lufthansa dann doch nach Toronto komme. Keine Ahnung, ob es vielleicht doch klappt. Oder
die
auch
600, nicht. Die 600 Euro auf dem Weg zu den ersten 100 Millionen von Bernhard Reimann kriege ich. Ja, irgendwo muss man anfangen hier. Ja,
genau. Und dann muss ich nur noch einen Quarterback finden, dessen Blindside er mir zutraut abzudecken. Und alles wird gut. Danke ihr beiden. Kurze Pause in der Big Show 720.
Oui, bonjour, c'est Henri Lecomte, vous écoutez la radio 360.
So, Herrschaften, die Big Show 720 geht weiter, kommt ihr am Ende zu und wer das im Bild sieht, der sieht jetzt den fantastisch aussehenden, Paul Häuser hinter zwei jungen Sportskameraden, die sich gut verstehen, die noch besser aussehen, die vor kurzem gemeinsam Golf spielen waren. Das eine ist Roger Federer, das andere Rafael Nadal. Zwei Bücher geschrieben von Christopher Clary. Paul, lass uns zuerst mal nach langer Zeit mal wieder Jörg Almaroth begrüßen. Servus, Jörg.
Bei ihr altersgemäß was.
Genial. Du musst uns erzählen, für die Podcast-Freunde, was du da in der Hand hast.
Ja, das ist
Beckenbauer.
Das ist eines meiner ersten Sportbücher tatsächlich gewesen. Ich gucke gerade rein, welches Erscheinungsjahr das ist.
77, 78 oder
so? Ich habe hier 1981.
Ich habe es gelesen, Jörg. Ohne Scheiß. Das ist bei mir zu Hause im Regal gestanden. Franz Beckenbauer, einer wie ich.
Ja, also ich...
Geiler Titel.
Beim nächsten Mal bringe ich noch ein paar andere. Also mein allererstes Sportbuch ist tatsächlich Uwe Seeler, alle meine Tore.
Okay.
Das habe ich im Lauf meines Lebens tatsächlich immer wieder gelesen. Ich konnte es auch immer wieder lesen, was ja nicht bei allen dieser Bücher, aber das konnte ich tatsächlich immer wieder lesen. Das hat mir irgendwie immer, es war beeindruckend.
Okay. Okay, jetzt hat sich Paul natürlich, weil er ein Fuchs ist und weil Paul Sebastian Ofner gegen Rally Opelka rauskommentiert hat. Ofi war so nah dran, aber ich glaube, er hat deinen Kommentar gehört und hat gedacht, komm, da lege ich ein paar Vorhände ins Aus, die nicht im Aus sein müssen und ein paar Slice ins Netz. War ganz schlimm, aber Paul natürlich, das Thema du jour ist immer noch, ich möchte es mal ein bisschen gröber umschreiben und Jörg hat natürlich ganz viel Erfahrung mit Tennisvätern. Ja, wie viel Väter haben neben Alexander Zverev Senior Platz in diesem Team? Du, Paul, hast dich vorbereitet mit einem Kapitel in einem Buch über Rafa, wo es um Onkel Toni geht.
Ja, ich lese gerade nochmal, also hier, das ist jetzt hier nochmal Rafa, die Rafa-Story, das ist von John Claren. Da habe ich jetzt nochmal reingeschaut und die Passage zu Onkel Toni und ja, also hier, da gibt's ein eigenes Kapitel nur über Onkel Toni. Mr. Drill, würde ich sagen. Also das ist schon natürlich einfach nochmal, ja, wenn du dir die Geschichte von Rafa Nadal nochmal zu Gemüte führst, da muss man ja wirklich sagen, da hat mit dieser Konstellation ein Spieler, der bereit ist, da so viel Disziplin auch reinzulegen, ein Coach, der da ganz nach seinem Gusto seinen Neffen formt. Außergewöhnlich, wie die zwei da zueinander finden. Und ja, dann auch noch mit dieser Geschichte, dass Rafa ja eigentlich Rechtshänder ist. Er sich überlegt, hey, am Reißbrett quasi entworfen, ich brauche einen Lefty mit diesem extra Spin. Also er erschafft ja dann mit seiner Trainingslehre dieses Sandplatzmonster vor allem, ne? So, und jetzt haben wir aber eine völlig andere Voraussetzung, um mal kurz in die Realität zurückzukommen bei Sascha Zverev. Und da gibt's, ich kann auch schon die kritischen Stimmen verstehen und sagen, ja, okay, bestimmt ein Riesenfachmann, überragender Trainer, Toni Nadal, aber kann er das mit einem bestehenden Profi, mit einer völlig anderen Struktur, kann er sich da draufsetzen, kommt er da überhaupt ran mit seinen Methoden? Bei Felix Auger-Aliassime war es jetzt nicht wahnsinnig berühmt. Er hat, also man darf nicht vergessen, in dieser Rafa Nadal Academy, da sind natürlich wahnsinnig viele Talente. Das ist vor allem eher eine Goldgrube für so auch als Breitensportler. Auch Jens und Jörg, wir könnten da auch hingehen und mal ein Camp buchen. Aber das machen ja vor allem dann entweder Asiaten aus dem,
also Leute, die Geld
haben. Ja, Leute, die Geld haben. Alle, die Geld haben, sind dort. Und gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, sie haben ja schon dann diesen Leistungsanspruch immer noch. Und zum Beispiel Alexandra Ayala, die kommt auch aus der Rafa Nadal Academy. Und da war er auch in der Box. Und da hat er sicherlich auch mitgewirkt bei Ayala. Und bei Casper Ruud wahrscheinlich auch ein bisschen. Und bei Jaume Munar. Trotzdem, Rafa, ja, mit Rafa, das war was völlig anderes. Und ich würde es mir irgendwie wünschen. Und ganz viele, glaube ich, aus der Szene würden sich wünschen, dass ich Sascha Zverev und Toni Nadal trauen, dass sie sich finden und dass sie mal auch eine längere Zeit einen gemeinsamen Weg gehen. Den entscheidenden Punkt hast du schon angesprochen. Man kann sich dann irgendwie auch ganz schwer mit dem Papa vorstellen. Mit dem Papa in dieser Konstellation. Wie soll es gehen, ja?
Jörg, Jörg, hau rein, weil du kennst ja viele Situationen, ja. Also auch Vater Lisicki zum Beispiel fällt mir ein, den du, glaube ich, auch sehr gut kennst, den Doktor. Es ist mit Vätern immer schon, das ist natürlich eine ganz besondere Situation bei Alexander Zverev Senior und Junior.
Ich erinnere, ich habe selber, als ich das zum ersten Mal als Paul dieser Geschichte praktisch den Scoop gelandet hatte, habe ich mir, das ist ja dann mal recht einfach, man guckt in sein eigenes Archiv und blättert in dem Fall mal so 4-5 Jahre zurück, Zverev am Roten Baum, damals noch nur noch auf dem Papier mit Ivan Lendl zusammen. Und dann gibt es also diese merkwürdige Konstellation, dann sagt der Zverev Junior, also der Lendl spielt zu viel Golf und so weiter und so fort, der ist aber gerade in Amerika, während Zverev das sagt, er ist mit seinem Vater am Roten Baum. Ja, und dann während des laufenden Rotenbaum-Turniers schickt Lendl also diese ganz kühle Botschaft rüber, das war's, mein lieber Sascha Zverev. Und die wunderbarste Bemerkung, natürlich in Anführungszeichen wunderbar, von ihm ist, ja, er könnte eines Tages auch mal ein großer Tennisspieler werden. So, also
wie gesagt, ich für mich ist diese Geschichte eben aus vielerlei Aspekten so wahnsinnig festgefahren natürlich jetzt schon. Also wie könnte es der Zverev tatsächlich schaffen? Und das ist eigentlich meine These, indem er die ganze Familie natürlich verbannen muss. Letztlich
ja.
Eigentlich alle, die in seinem Umfeld sind, komplett. Also auch diese Bubkas und wie sie alle heißen. Wenn, dann musst du den total den Reset-Knopf drücken. Also jetzt zu sagen, naja, den Teil fährt dann eben weiter einfach mit und ich setze den Toni Nadal dahin. Nein, also das geht nach meiner Ansicht nicht. Und da ist eben dann die Frage, will er das? Kann er das? Jetzt sage ich sogar noch, darf er das? Also zugespitzt, weil es gibt viele Interessenlagen natürlich, ne, in diesem großen Familienunternehmen. Ne? Also da stellt sich auch die Frage, Mischa Zverev, ja, möchte der da eben auch verdrängt werden? Also keiner möchte natürlich irgendwie verdrängt werden, aber für mich macht es nur Sinn, wenn das ein neuer Umfang ist, der total ist.
Paul, also mich erinnert, Goran Ivanisevic hat ja, ich meine, Goran redet viel, wenn der Tag lang ist, und das ist super, weil Goran kann man immer gerne zuhören, aber der hat ja gesagt, naja, Tsitsipas ist halt am besten aufgehoben bei seinem Vater, weil da fühlt er sich wohl. Und der Vater hat ihn ja zu dem gemacht, was er ist. Und das ist ja bei Tsitsipas noch viel weniger, wenn wir mal ganz ehrlich sind, als das, was Sascha Zverev ist. Sascha Zverev hat viel mehr Turniere gewonnen als Tsitsipas, hat die besseren Turniere gewonnen. Zwei, und auch wenn Tsitsipas einmal die ATP-Finals gewonnen hat. Und vielleicht geht das gar nicht anders, Paul.
Aber da hast du ja schon eine Situation bei Tsitsipas, wo du eine permanente Unzufriedenheit spürst. Also eine Unzufriedenheit irgendwie, wenn der Vater nicht dabei ist, aber eben auch, wenn er dabei ist. Also das ist ja das Verrückte. Also du siehst diese Truppe, ich bin ja jetzt nicht viel, aber ich habe sie alle in Halle gesehen und da habe ich gedacht, ach Gott, das ist jetzt also der Ivanisevic. Aber eben auch der Vater und alle dabei. Also alle. Und wer gibt denn dann die Kommandos? Da sitzt der Vater ständig eben trotzdem beim Training dabei. Ja, wie gesagt, also das ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Also das musst du schon richtig machen. Und meine Vermutung ist, Paul oder so, es gibt viele Leute, die näher dran sind, ist Zverev dazu in der Lage? Also will er das tatsächlich? Kann er das?
Ganz schwierig, wirklich. Ganz, ganz schwierig, das, was ich so höre. Also das ist ist irgendwie festgefahren, mein Gefühl. Ist schon sehr festgefahren, weil auf der einen Seite, wir sehen es immer wieder, auch bei Tsitsipas im Verhältnis mit dem Papa, dass die tun sich wahrscheinlich auch immer wieder gut, weil sie eingespielt sind, aber dann gibt's auch wieder dann diese Kämpfe und dann ist auch, glaube ich, manchmal diese Respektlosigkeiten, die da unterlaufen, die sind dann zwischen Vater und Sohn nochmal einfach extremer.
Ach so, was dahinter steckt, ne? Diese
und
Sachen. Anschreien und das als wäre ja übrigens, also
auch
ganz früher, ich habe es erlebt, als er bei den Jugendturnieren unterwegs war, da war das ganz furchtbar, ich habe erlebt, wie sein Vater das eine oder andere Mal weggegangen ist von den Spielen, weil so halt, ich konnte ehrlich gesagt, selbst als Unbeteiligter nicht aushalten, wenn ich das gesehen habe, wie die sich angeschrien haben.
Ja, ja.
Weil die sehen natürlich, das ganze Jahr, die hocken aufeinander und irgendwann, das ist klar.
Das ist zu viel. Und wir von außen haben super leicht reden. Wir sagen, ja, du musst doch spüren, was dir gut tut. Du musst doch spüren, jetzt bist du 28, du musst den nächsten Schritt gehen. Und der Schritt bedeutet abnabeln. Geh mal raus in die weite Welt. Du kannst, das Leben eines Tennisprofis ist nicht einfach, aber dann umgib dich mit Leuten, die dir eine neue Energie geben, mit denen du eine gute Zeit hast, mit denen du ganz viel Spaß hast, weil das wirklich, und das ist ja nicht nur mir aufgefallen, das ist, glaube ich, uns allen aufgefallen. Ich finde, er wird beim Training, das wird alles wahnsinnig anstrengend, das wird auch überhaupt nicht, da wird nicht gelacht, das wirkt so spaßbefreit, ja. Und
naja, wie muss man denn diesen Aufschrei in Wimbledon jetzt interpretieren dann? Also ich meine, jetzt nach 4 Wochen in Toronto, wenn ich diesen Bericht gelesen habe, der auf der Tennisnet-Seite vom SED produziert worden ist, dann ist das ja alles wieder relativiert, ja, verwässert und es war irgendwie und das war toll bei Toni Nadal und so weiter. Ja, aber ich meine, ich muss mir doch selber bewusst sein, auf der größten Bühne des Welttennis, ne, vor der versammelten Weltpresse, lasse ich diese, wie soll ich sagen?
Die Hosen runter.
Diesen Seelenstriptease, oder wie man das nennen mag. Dann kann ich doch nicht erwarten, dass mir das nach 4 Wochen jemand glaubt, wenn ich jetzt schon wieder sage, ja, das hat mir gut getan und so, jetzt geht's irgendwie einfach weiter. Also, was ist denn da nun Sache?
Das ist ganz schwierig. Das, was Paul auch gesagt hat und Jörg, wir haben es ja auch gesehen beim Training, es ist halt nicht ganz vergleichbar, aber ein bisschen mit dem Dominic Thiem auch, finde ich, vergleichbar die Situation, wo am Ende dann in der Zeit mit Günther, der Günther hat den Dominic so geprägt, wie Onkel Toni den Rafa geprägt hat. Das kann man schon sagen, obwohl die nicht
mehr... Guter Vergleich.
Ja. Obwohl die nicht miteinander... Aber irgendwann ist es halt einfach auch nicht mehr... Du hast gemerkt, der Dominic hat keinen Spaß am Tennisspielen. Und dann ist Nicolas Massou gekommen, zuerst nur als Touring-Coach. Und der Massou hat, glaube ich, von Techniktraining, wie man Technik trainiert, im Vergleich zum Günther 10% der Ahnung vielleicht. Aber der war in der Situation wahrscheinlich genau der Richtige. Dass sich der Dominic da abnabelt, dass er jemand hat. Das ist ein guter Launebär, der ihn wirklich bei Laune gehalten hat. Dominic war fit, da war der Alex Stober auch noch dabei. Mhm. Aber das war dann kompletter Reset. Aber das ist was Einfacher.
Da bin ich ganz ehrlich, Jens, das ist insofern ein sehr, sehr guter Einwand jetzt, weil nach meiner Meinung, ich halte nicht viel von der Toni Nadal-Version, bin ich ganz ehrlich jetzt, weil nach meiner Ansicht ist das auch eine Geschichte, das ist ein einmal im Leben, ne? Das ist die Geschichte mit Rafa. Klappt das überhaupt jemals bei irgendjemand anderem? Also jetzt einen ehemaligen, altersmäßig nicht so weit entfernten Ex-Profi, der eben auch dieses, sag ich mal, gute Laune irgendwie auch verbreitet. Das ist etwas, was ich für Sverre viel eher sehe. Du musst ja immer jetzt sehen, bei Sverre ist immer im Hinterkopf spielt immer mit. Brauche ich das jetzt wirklich? Mache ich damit doch jetzt einen Fehler, meine ganze Familie jetzt irgendwie zurückzulassen? Ist es nicht doch das, was er natürlich immer ja gesagt hat, mein Vater kennt mich am besten und so weiter und so fort. Also der ewige Zweifel, ob das alles nötig ist. Aber deswegen, glaube, du brauchst jetzt jemanden, der dir das auch irgendwie vertreibt, ne? Der gute Laune mitbringt, diese gerade oft in diesen vielen Trainingsstunden, ne, wo wir ja gerade gesagt haben, da ist die Stimmung vielleicht nicht so toll. Dass du da schon etwas auch aufbaust, was dann eben auch im Platz transportiert wird. Und
sehe ich komplett genauso. Und ich habe trotzdem bei Sascha immer das Gefühl, er hat es damals auch so betont, die einzigen zwei, die neben meinem Papa dann noch in Frage kommen, sind Lendl und Becker. Es muss, für ihn ist es irgendwie auch im Kopf so manifestiert, es muss ein großer Name sein, der, damit ich wirklich zuhöre, muss der so und so viel Grand Slams gewonnen haben.
Da gibt's nicht so viele.
Ja.
Mal klar sagen. Ich meine, beim Dominic war das damals halt einfach, lustigerweise hat der Günther den Massou ja ausgesucht, ja, zuerst mal nur als Partner und als Touring-Coach und der hat das dann übernommen. Ja, wir werden nicht schlauer werden, bei Zverev hängt natürlich auch immer jetzt dieser kleine Abstand, der glaube ich schon da ist. Ich glaube vor allen Dingen zu Jannik Sinner. Ich meine, Sinner plant seine Turniere so schlau, spielt jetzt nicht Toronto, spielt Cincinnati US Open. Im Moment fehlt mir echt die Fantasie, obwohl ich Alcaraz natürlich überragend finde, aber mir fehlt die Fantasie, dass Sinner schwächelt irgendwann mal. Alcaraz, glaube ich, kann schwächeln und ich glaube schon, dass das auch bei Zverev jetzt auch eine Rolle spielt. Ja, wenn der Jörg jetzt auch richtigerweise sagt, er zweifelt an seiner Entscheidung, die muss jetzt sein, die muss bald sein. Und was ist, wenn ich jetzt einen Fehler mache, bin ich dann überhaupt noch Grand Slam? Könnte mitspielen, ich weiß es ja auch nicht.
Ich glaube, ja, andererseits, guck mal, ich meine, wenn du überlegst, ich weiß es deswegen relativ gut, weil ich es über viele Jahre für Schweizer Zeitungen mitverfolgt habe, durch welche Geschichten ein Stan Wawrinka gegangen ist. Bis zu seinem 29. Lebensjahr, wo er dann tatsächlich auch mal gewonnen hat. Es ist ja jetzt nicht vorbei.
Eben.
Also das muss man trotz allem festhalten. Und es ist ja jetzt so, diese Spieler sind ja anders als früher auch. 29 ist de facto kein Alter. Also du kannst ja einfach noch ein paar Jahre, ne? Sinner, Alcaraz und wer kommt da noch dazu? Das weißt du ja nicht. Von hinten kommen
einige
andere.
Ja, ja.
Es ist nicht
aber alles. Es ist schon Abstand, ja.
Aber das hast du natürlich damals auch gesagt.
damals als Wawrinka, ich meine, 2014 waren Djokovic, Nadal und Federer und, also ich meine, sorry, gegen die sich dann durchzusetzen. Also es ist, das ist also jetzt nicht weniger möglich beziehungsweise unmöglich als damals für Leute wie Stan Wawrinka oder auch für Andy Murray, ne? Also,
Absolut. Das Glas ist halb voll.
Ja, gut, klar.
Das ist großer. Das Glas ist halb voll. Das nehme ich jetzt.
Holt man den Fünfer raus da.
Ja, und auch wenn es jetzt nicht hinhaut, ich bin echt gespannt. Also er kann auch dann auf 2026 schauen und dann vielleicht, ja, mit den US Open. Er hat ja jetzt gesagt, Toni Nadal, der hat nicht viel Zeit. Der hat da eigentlich schon jetzt so ein bisschen vorgebaut, dass es jetzt erstmal nicht klappt mit ihm als Coach. Aber er wünscht ihn sich für nächstes Jahr. Bin gespannt, ob die wirklich eine Lösung finden. Ja, ich würde mir wünschen, er wird auch uns hören. Und vielleicht...
Was macht er? Sascha, ich weiß, du hörst uns, ja?
Ja. Und ja, vielleicht irgendwie wirklich gar nicht jetzt auf den ganz großen Namen gehen, sondern wirklich jemanden, der ihn erreicht, der ihm gut tut und vielleicht der da seine Sprache spricht. Das kann ein Ex-Profi sein. Er schwärmt ja immer so von David Ferrer, dass es da so schön war. Das ging ja da nicht weiter, weil Ferrer dann einfach nicht so viel reisen wollte wegen seiner Kinder, wegen der jungen Familie. Und ja, aber es gibt bestimmt tolle Kandidaten da draußen.
Überhaupt kein Zweifel. Und eines muss man ihm lassen. Ich habe ein Video gesehen bei Insta. Sascha hat, glaube ich, aus 12 Metern Entfernung einen Putt eingelocht, als ob es kein Morgen wäre. Und Tobias Kampke hat das gefeiert. So, das war's. Die Big Show 720. Danke Jörg, danke Paul, danke an alle anderen, die dabei waren. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Auf jeden Fall mit der Big Show. Vielleicht gibt es davor schon irgendein Daily oder irgendein Musikradio. Einfach mal reinhören.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!